Frauenspiele und Männerspiele. Darf man heute überhaupt noch glauben, dass es so etwas gibt? Oder ist man eher sogar dumm, wenn man unterstellt, dass es so etwas nicht gäbe? Wir reden über das Gender Marketing bei Brettspielen in der 145. Folge des DSD Brettspiel Podcasts.
DSD, der Brettspiel Podcast.
Ja, hallo erstmal und willkommen zur 145. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute mit einer Gästin, nämlich der Maike. Zur Maike, ja, sagen wir gleich nochmal was, wenn wir zum eigentlichen Thema kommen. Wir fangen wie immer an mit den Medien und da habe ich, wie so häufig, Comic gelesen. Und zwar den Comic Nailbiter von Joshua Williamson und Mike Henderson, gezeichnet auch eben von Mike Henderson. Das ist ein dreibändiger Comic und ist auf Deutsch bei Skinless Crow erschienen. Ja, worum geht's? Es geht um Serienmörder. Im Wesentlichen geht es um die Stadt Buckaroo in Oregon, das ist eine fiktive Stadt. Und das Besondere an der ist, dass die ein Hotspot für Serienmörder ist. Das heißt, 16 der schlimmsten Serienmörder der USA stammen aus Buckaroo. Was ja dem Ort auch eine gewisse Anrüchigkeit verpasst hat. Und der letzte dieser Serienmörder war Edward Charles Warren, auch bekannt eben als der namensgebende Nailbiter, weil er die Nägel seiner Opfer mit Vorliebe abgekaut hat. Der ist allerdings wegen eines Formfehlers freigesprochen worden und lebt jetzt wieder in Buckaroo. Und zu Beginn der Serie wurde Warren vom FBI-Agenten Charles Carroll besucht, der rausfinden wollte, was sich da denn in Buckaroo abspielt, dass da so viele Serienmörder herkommen. Carroll ist aber seitdem verschwunden und überlässt es nun seinem Freund, dem NSA-Agenten Nicholas Finch, nach ihm zu suchen. Finch kommt dann eben auch nach Buckaroo und ja, als er in Buckaroo ankommt, da beginnen sich die Ereignisse zu überschlagen. Es gibt Brände, es gibt natürlich Tote und es gibt weitere merkwürdige Vorgänge. Ja. Ich würde sagen, die Sache beginnt unglaublich stark. Also der erste Band ist supi. Sowohl von der Story her als auch von den Zeichnungen her. Es ist ein bisschen ein modernerer Stil. Ja, wie will man sagen, so ein bisschen nicht ganz Mike Mignola, aber kurz davor. Ich finde in der Mitte hat er ein paar Längen. Aber das ist jetzt wirklich nur eine rein persönliche Meinung. Ich finde das Ende ein bisschen underwhelming. In der Mitte ist es so ein bisschen sehr häufig so dieses, du, ich sag dir gleich, ich habe alles rausgekriegt, triff mich da und da und dann ist der natürlich tot. Warum so Leute, die einem was Wichtiges sagen wollen, das nicht direkt am Telefon machen, ich weiß es nicht, aber das ist halt tatsächlich so, ja, so ein Topic. Und ich finde, das wird ein bisschen überstrapaziert, aber insgesamt würde ich immer noch sagen, das Ganze ist gut. Einen großen Nachteil hat es. Das ist Skinless Crow. Also erstmal, der erste Band ist, echt voll mit Rechtschreibfehlern. Also ich bin möglicherweise ja irgendwie so ein Grammar-Nazi, aber das fand ich schon sehr auffällig. Die haben allerdings gesagt, das ist ein Manko, was ihnen irgendwie zugetragen wurde. Und sie haben es dann auch im zweiten und dritten Band echt verbessert. Das muss man auch mal sagen. Der zweite Nachteil bei Skinless Crow ist, ja, es ist ein Schweizer Kleinverlag. Und das bedeutet, sie machen relativ kleine Auflagen von 444 Stück pro Band. Mit entsprechendem Preis. Also die kosten als Hardcover pro Band irgendwie zwischen weiß ich nicht, 30 und 40 Euro, was bei drei Bänden schon eine Menge ist. Aber ich würde sagen, man kann Schlimmeres lesen. Und mittlerweile ist Kindle Scroll auch dazu übergegangen, dass sie auch immer eine Trade Paperback-Version anbieten. Ich habe jetzt von denen was Neues angefangen, Farmhand. Das ist aber noch nicht abgeschlossen, deswegen werde ich da irgendwann mal in den nächsten Monaten mal drüber berichten und dann wird das Ganze schon sehr manierlich. Also wie gesagt, wer auf Serienkiller steht und wer gern Comics liest, dem kann ich Nailbiter nur empfehlen. Ansonsten, wie gesagt, vielleicht gefällt euch auch das Ende. Also das Ende ist schon stimmig, aber ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht, sagen wir mal so. Ich finde es schon okay, aber was anderes fände ich toller. Ja, aber kann man lesen. Von daher kann man mal machen. Ja, Sebi, du hast ferngesehen.
Ich habe ferngesehen und habe mich mal wieder in die Tiefen von frischen koreanischen Impressionen begeben. Und habe mir die Serie auf Netflix angeschaut mit dem Titel Vincenzo mit V. Dabei handelt es sich tatsächlich nicht, wie man vermuten lässt, um eine italienische, sondern um eine südkoreanische Produktion, bei der es um ein eigentlich japanisches Kind, das in Italien gelebt hat. Und dort wurde der Hauptcharakter Vincenzo von einer Mafia-Familie adoptiert, Vincenzo Cassano. Und dieser wird dort zum Anwalt ausgebildet fürs Syndikat. Und nach dem Tod des Dons, des quasi Ziehvaters, entscheidet er sich, die Region zu verlassen. Und ja, geht zurück nach, ich glaube, Japan oder Korea. Ich muss gestehen, ich habe es nicht auf dem Schirm. Da es eine koreanische Produktion ist, könnte es Korea sein. Es ist unterhaltsam. Er macht das ja nicht einfach nur aus Spaß an der Freude. Und zwar ist sein Hauptgeschäft die Unterbringung von großen Wertsummen von zwielichtigen Personen. Wie schafft man ein sicheres Versteck? Seine Methode, die er forciert, ist, er hat einen sehr versierten Architekten, der mit ihm ein abbruchreifes oder baufälliges oder schlicht unattraktives Gebäude sucht. In dieses Gebäude, nachdem sie es gekauft haben über Scheinfirmen, bauen sie einen Hochsicherheitskeller ein. Und in diesen Hochsicherheitskeller kann zum Beispiel Dirk seinen Goldschatz packen, sodass niemand weiß, außer ihm und den Leuten, die das Ding gebaut haben, wo er ist. Um sicherzugehen, dass das Ganze auch wirklich safe ist, sorgt Vincenzo und seine Komplizen dafür, dass quasi alle Bauarbeiter wie auch immer umgenietet werden. Das heißt, nur Dirk als Auftraggeber, der entsprechende Architekt und Vincenzo wissen, wo das Gold ist. Und so trägt es sich zu, dass einer seiner größten Auftraggeber einen Goldschatz im Wert von ungefähr 15 Tonnen Gold in Südkorea in einem Gebäude versenkt. Und stirbt, bevor er das Gold holen kann. Und es ist davon auszugehen, dass A, der Tresor nur mit der Iris der Person geöffnet werden kann und B, derjenige so paranoid war, dass das Gold immer noch da ist. Und er versucht halt jetzt, dieses Gebäude wieder in seine Finger zu kriegen, die eher kuriosen Bewohner des Gebäudes irgendwie loszuwerden und unauffällig den Schatz zu heben. Das Ganze hat 20 Episoden. Ich bin bei Episode 5. Eine Episode dauert durchschnittlich fast eine Stunde. Und was soll ich sagen? Es ist ein bisschen weird. Also manche Zusammenhänge sind mir nicht klar, weil ich in diesem Kulturkreis einfach keinen Plan habe oder wenig Plan habe. Und es ist unterhaltsam. Also ich habe echt gelacht. Es ist aber auch nicht so anspruchsvoll, dass ich ständig gucken muss, weil es ist zum Glück sehr gut übersetzt. Und ja, es ist tatsächlich schön. Also ich gucke es ganz gern so im Hintergrund irgendwo. Eine Episode reicht mir auch abends. Dann kann man schön runterkommen und gut ist. Ja, Vincenzo. wer eine, sag ich mal, koreanische Anwaltsserie mit Mafia mag, könnte sich das angucken. Es ist eingeordnet als schwarze Komödie, Drama, koreanisch. Und ja, der Hauptdarsteller Song Joong-ki, ich bin da jetzt nicht so gut in der Aussprache, man kennt ihn auch aus, keine Ahnung was, der macht das auch ganz gut. Ist tatsächlich schön anzusehen.
Na gut. Ja, okay. Flori.
Ja, auch ich habe genetflixt und habe bei Netflix angefangen mit der Serie zum Bestseller Achtsam Morden. Also der ein oder andere kennt vielleicht die Romanreihe von Carsten Dusse. Ich kenne sie nicht. Und habe einfach frischen Blicks in diese Serie reingeschaut, die ersten zwei Folgen. Und dann dachte ich mir, mein Gott, ist das langsam.
Das soll ja auch achtsam sein.
Ja, und dieser von Tom Schilling gespielte Hauptcharakter, ich weiß nicht, es ist Nummer 1 auf Netflix in Deutschland. Es muss also Leute ansprechen, mich sprach es nicht an. Und dann habe ich deswegen gedacht, was gibt's denn noch bei Netflix? Und habe dann Crooks geguckt. Und das ist ein großer Spaß. Also wer Bud Spencer und Terence Hill mag, freut sich über die Prügeleien, wo dann mit lautem Geräusch die Flasche auf den Schädel kracht. Und das ist einfach Adrenalin pur. Es geht um Berliner Gangster, die mit Wiener Gangstern zusammentreffen. Und zwar ist da so ein bisschen reingearbeitet, dieser Fall dieses Goldmünzenraubs durch einen Clan in Berlin. Und hier ist jetzt hinzugesponnen, dass es noch Auftraggeber für das Ganze aus Wien gab, die das wiederum dann an russische Käufer veräußern wollen. Also es ist eine richtig schöne Räuberpistole. Sehr schnell, ein sehr interessanter Soundtrack. Also für jede dieser Städte, es gibt auch noch Szenen in Marseille, gibt es dann immer passende, naja, Hits quasi, Schlager-esk, zu denen sich dann geprügelt wird. Macht richtig Laune. Also kann ich sehr empfehlen. Es sind 8 Episoden bis jetzt. Es kommt eine zweite Staffel, ich denke mal nächstes Jahr. Das Einzige ist, dass man vielleicht für die Österreicher ab und zu sich Untertitel wünschen würde. Aber ansonsten ein großer Spaß.
Ja, das ist ja Hauptsache. Also ich meine, Achtsam Morden, gut, da kommst du irgendwie nicht dran vorbei bei Netflix. Also dass es dir angezeigt wird. Aber ich finde Achtsam Morden, das ist... Da hört man, also spielt bestimmt in Berlin, oder?
Ja, das Interessante ist, dass beide Serien ja in Berlin spielen. Und das eine spielt in so einem Plastik-Berlin mit Doppelgarage und Reihenhaus ohne ein Fünkchen Staub. Und das andere spielt halt in so einem richtig dreckigen Berlin mit Shisha-Bars und Spielhallen und Nagelstudios. Und das ist schon interessant, wenn man das auch so nebeneinander, ich habe es wirklich am gleichen Abend dann umgeschaltet, da hast du halt irgendwie so zwei Berlins. Ne?
Ja. Also ich kenne tatsächlich von Achtsam Morden die Hörbuchreihe und die fand ich sehr schön umgesetzt. Gut, da hat man halt auch im wahrsten Sinne Zeit. Ich höre ja in der Regel, wenn ich im Auto unterwegs bin. Und ich habe die auch geguckt und die ist sehr nah am Original. Aber ich gebe dir recht, man braucht eine gewisse Ruhe, um sich das anzugucken und das auch wirken zu lassen.
Ja, das ist, weil ihr alle nicht achtsam genug seid.
Ja, vielleicht. Aber ich finde manche Ideen auch großartig, dass die Mafia den Kindergarten übernimmt. Das finde ich herrlich, weil da so viel Ironie mit drin ist.
Obwohl, ich meine, machen wir uns nichts vor, wo wir jetzt alle wegen hier Rechtsanspruch und so verzweifelt irgendwelche Public-Private Partnerships bei Kindergärten eingehen. Da wird auch nicht groß gefragt und das sind ja auch mittlerweile, früher waren das alles, dann hat man irgendwie, weiß nicht, kirchliche Träger oder irgendwie paritätischer Wohlfahrtsverband. Heute sind das alles irgendwelche Kofmichs, die meinen, wir können mit Kindergärten Geld machen. Da wird auch nicht gefragt, wo sind ja, die her. Also. Oder wird da Geld gewaschen oder was weiß ich denn nicht.
Ich sag mal, so schlimm ist es, also ich kann halt immer nur vom DRK daraus sprechen. Wir betreiben hier in Dortmund, bestimmt 4 oder 5 Kindertagesstätten. Plus eine Ausbildungsschule für Tagesväter und Mütter. Also das ist schon ein massiv wachsender Zweig und die laufen auch deutlich besser als das eine Seniorenheim, was wir haben.
Okay, ja, also mit Kindergärten kannst du mittlerweile richtig Geld verdienen. Ja. Das ist schon so. Ja, mit den lieben Kleinen, das ist immer noch billiger, als wenn wir die ganzen Tagespflegen finanzieren. Also das hatten wir ja auch hier in Gevelsberg, als ich noch im Rat war. Na gut. Ja, Maike, du hast mal so richtig Bildung losgelegt.
Ja, das ist richtig. Auch ich war auf Netflix unterwegs, habe mir zwar keine Serie angeschaut, war aber bei den Filmen unterwegs. Und zwar bin ich endlich dazu gekommen, den neuen Einstein-Film mir anzuschauen. Und der war wirklich toll gemacht. Ich hatte erst meine Bedenken, dadurch, dass der eingeordnet ist unter einem Dokumentarfilm und auch mit Archivaufnahmen gearbeitet wurde. Allerdings, ja, war es eher ein Dokudrama und daher wirklich angenehm zu schauen.
Okay. Einstein und die Bombe, ne?
Genau. Einstein und die Bombe. Sein größter Fehler und es wird wirklich facettenreich dargelegt, wie er eben ja, geflohen ist und dann mit sich selber ringt, um dort dann den Amerikanern beim Bau der Atombombe zu helfen.
Ja, nee, das hatte ich gesehen und ich fand vor allem irgendwie, dass hier der Hauptdarsteller, dieser Aidan McArdle, ja, sie sieht ja wirklich genauso aus wie Einstein, hat auch so wirre Haare. Also, das ist schon ganz gut gemacht. Ich habe den allerdings noch nicht gesehen. Ich habe mir jetzt irgendwie nur in Netflix irgendwie in der Leute, denen das gefallen hat, hat auch dieses gefallen gesehen. Ja, gut. Okidok, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Ja, wir reden über Männerspiele, Frauenspiele, Mädchenspiele, Jungsspiele. Gibt's das überhaupt? Das war ein super, ja, ich will mal sagen, ich fange mal anders an. Irgendwann, Florian und ich, wir sind ja durchaus regelmäßige Hörer des uns, zwar erfolglos, aber doch mit Enthusiasmus nacheifernden Podcasts, die Bretterwisser. Und da hatte einer der Podcaster, nämlich Arne, mal zu irgendeinem Spiel gesagt, ja, ach, das wäre ein Mädchenspiel. Und so, das darf man ja nicht sagen. Und da wir ja auch die Bretterwisser in unseren Discord lassen und ihnen sogar das Recht zugestehen, diesen Discord nach sich zu benamen, haben wir da eben auch diese Diskussion, da hatte ich dann Arne gesagt, ich sage, Arne, du pass mal auf, dann komm doch mal zu uns in den Podcast, dann reden wir mal darüber, ob es das überhaupt gibt, Mädchenspiele, Jungenspiele, Männerspiele, Frauenspiele. Das wollte er nicht. Dann hat aber trotzdem dieses Thema immer an mir genagt. Und dann hatten wir noch eine ehemalige Gästin, die auch Betriebswirtin ist, gefragt, hättest du ja nicht Bock mit uns drüber zu reden, weil es ist ja letzten Endes eine Frage des Marketings, ob man sagt, wir machen Männerspiele und Frauenspiele. Und die hat dann auch, erst hatte, wollte sie, aber da hat sie gesagt, oh nee, vielleicht doch nicht, Arbeitgeber sieht das schwierig. Und ja, ich sagte, okay, da muss ich mal irgendwie gucken. Bei mir an der Uni, da haben wir auch irgendwie genügend BWLer. Ich bin ja nur so, ja, so Nebenfachs-BWLer. Ich unterrichte zwar auch bei mir irgendwie in meinem großen Tour d'horizon de économique, den ich gebe, auch so ein bisschen Marketing mit, aber habe ich jetzt gesagt, ich bin also kein Marketingfachmann, brauchen wir einen Marketingfachmann. Ja, dann kam eine Klausur, wo ja meine allerliebste lieblingswissenschaftliche Mitarbeiterin Aufsicht mitgeführt hat, die Betriebswirtin ist und die im Marketing promoviert. Und dann habe ich sie einfach mal gefragt. Und deswegen ist sie jetzt hier. Hallo Maike, magst du noch mal ein bisschen was über dich und dein Verhältnis zum Marketing erzählen?
Hallo.
Ja.
Ich freue mich total, da zu sein. Und zu meinem Background, wie du mich schon kurz vorgestellt hast, Betriebswirtin und promoviere derzeit im Bereich Neuromarketing, das tatsächlich Unsichtbare und Unterbewusste sichtbar zu machen mittels verschiedener Methoden wie Eye-Tracking oder aber auch Facial Expressions, sodass, wenn Kinderaugen leuchten und ein Oh sie jetzt demnächst auch vor Weihnachten erwartet, wir kodieren können. Und Ja, ich finde dieses ganze Gender-Thema ganz spannend. Nicht nur, weil es dazu ja auch Negativpreise inzwischen gibt, sondern es auch immer wieder zu Diskussionen bei uns in der Vorlesung dazu kommt.
Ja, genau. Also, das dazu, sagen wir mal so, die Frage, ob es Frauen- und Männerspiele gibt, ob es Mädchen-Jungs-Spiele gibt, ist ja einfach nur eine Frage, ja, des Gender-Marketings. Das heißt, wenn ich ein Produkt für eine bestimmte Zielgruppe vorsehe, dann ist das ein Akt des Marketings. Ne? Marketing fängt immer schon mit einem Produkt an. Marketing ist nicht nur irgendwie die Werbung, die man dafür macht. Und da ist die Frage, ja, gibt's das überhaupt? Da muss man einfach mal sagen, ja. Also ich glaube, wer nicht ganz blind durch die Gegend geht, der weiß, dass es Gender-Marketing gibt. Die zweite Frage ist, funktioniert das überhaupt? Da werden wir uns sicherlich noch ein bisschen drüber unterhalten müssen. Und dann die dritte Frage ist, boah, darf man das heute? Oder ist das
vielleicht sollten wir es auch noch mal einmal so, ich sag mal, für eine Elfjährige oder so, also für so ganz basic einmal Gender-Marketing, vielleicht, Maike, kannst du das ja einmal so definieren, dass man so die Basics einmal hat für alle, die sich damit nicht befasst haben.
Ja, wir sehen das oft in den Verpackungen, ob die farbtypisch mehr oder weniger sind für die Kinder oder wie die sich identifizieren, und zwar Jungs und Mädchen. Dass wir da eben eine blaue Verpackung haben oder eben eine pinke, dass eben wir oft finden, dass Spiele, die ganz neutral von jedem gespielt werden können, eben an zwei Gruppen verkauft werden. Einfach mit einer unterschiedlichen Verpackung, und das funktioniert für kleine Kinder, Elfjährige, die dann eben gerne die Barbie-Edition hätten von Monopoly, oder auch die Jungs, die das mit den schnellen Autos haben möchten.
Also man nimmt sozusagen bestehende Vorstellungen, was Jungs oder Mädchen wollen, und dann bläht man die nochmal quasi auf und adressiert darüber.
Genau. Wir haben in der Gesellschaft verschiedene Rollenerwartungen, und da ist das ganz tief in uns verankert.
Ja, das ist eben auch so eine Sache. Da machen wir auch gleich sogar noch so ein paar kleine Experimente, oder habe ich da mit euch vorbereitet. Es ist also erstmal so grundsätzlich vom Marketing. Marketing hat ja irgendwie so vier Säulen. Ne, erstmal das Produkt, dann ja auch eben ne, der Vertrieb, der Preis, wobei Vertrieb und Preis im Gender eigentlich, ja, Vertrieb spielt schon eine Rolle, eine relativ große Rolle sogar, aber jetzt irgendwie eigentlich bei Spielen nicht, weil Spielen immer gleich vertrieben werden.
Aber Preis spielt eine große Rolle auch natürlich.
Ja, aber jetzt im Gender, also zumindest in der Literatur zum Gender-Marketing nicht. Da ist also Preis, wirst du eigentlich nicht, ne?
Doch,
wenig
bezahlen. Es gibt also, zum Beispiel bei Sneakers, also bei Turnschuhen, gibt es ganz klare Untersuchungen, dass da über den Preis ja auch Wertigkeit vermittelt wird und dass es da für den gleichen Laufschuh quasi die Frauenversion einfach teurer ist. Oder
ja, gut, das hast du zum Beispiel auch bei, es fällt mir jetzt gerade ein, weil ich das gerade heute Morgen in der Vorlesung sogar als Beispiel hatte. Bei der Firma Gillette. Die Firma Gillette hat ja früher eigentlich nur, ja gut, stellt halt Rasierer her, ne? Ja. So Nassrasierer. Und ich glaube, es war in den 90ern, hat man, als die Männer wieder anfingen, Bärte zu tragen, merkte Gillette, oh, das ganze Geschäftsmodell lässt ein bisschen nach. Wir müssen jetzt einfach mal irgendwie neue Kreise erschließen. Und während in den 80ern ja das glatte Bein bei der Frau noch keine Sache war, wurde es in den 90ern immer mehr. Und da wurde dann ja auch eben gesagt, dass also Göttinnen glatte Beine haben. Und es wurde rausgebracht, der Rasierer Venus. Und dieser Venus sah auch ganz anders aus als jetzt ein normaler. Das könntest du ja auch, Beine rasieren kannst du ja auch mit einem ganz normalen, also den es auch in den 80er Jahren schon gab. Ne? Also mit dem hart männlichen, in der Regel schwarz oder metallisch und irgendwie griffig geformt und irgendwie mit super technischen oder irgendwie schnellen Namen bedacht, Mach 3 oder irgendwie sowas versehenen Rasierer. Kannst ja auch die Beine rasieren. Aber nein, Venus war dann eher so mit poppigen Farben und alles so ein bisschen rundlicher und so. Und da hat man sich schon wirklich Gedanken drüber gemacht und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? Also mittlerweile ist, ja, ne, irgendwann kamen dann noch die Epiliergeräte dazu oder so und mittlerweile ist da ein ganzer Trend raus. Also wirklich auch ein Körpertrend geworden. Wo jeder, wenn er heute, weiß ich nicht, eine 18-Jährige fragen würde, die sagt ja, wie, ja, ihr habt euch früher, also gut, jetzt, mich würden sie das nicht fragen, weil wir uns eben irgendwie klar, aber ne, man gesagt, ihr habt euch früher die Beine nicht rasiert, was wart ihr denn für welche? Na, also das ist schon dann einfach eine Marketingentscheidung gewesen, die wir heute gar nicht mehr so sehr hinterfragen.
Genau. Bei dem finanziellen Aspekt nennen wir das zum Beispiel Pink Tax, also in etwa die Rosa-Steuer. Und damit wird genau dieser Mehrpreis bezeichnet, bei dem eben speziell Frauen die angebotenen Produkte, aber auch Dienstleistungen von gleichwertiger Art von Männern wie die Rasierer und Co. eben draufzahlen. Da gibt es auch verschiedene Studien zu und das gibt es auch in allen Bereichen, sei es Gesundheits- und Körperpflegeprodukte, Spielwaren, Kleidung, gerade auch bei Parfums, Friseurdienstleistungen.
Ja, wollte gerade sagen, das war gerade, wo ich auch mal dran dachte, ne? So irgendwie, wenn unser eins zum Friseur geht und sagt, ja, mach mal hier einmal Kugel abdrehen, 13 Euro. Und wenn, selbst wenn du jetzt sagen würdest, oh, ich möchte jetzt irgendwie keine ondulierte Dauerwelle, sondern ich möchte den gleichen Schnitt wie der Rahmenschlag haben, weil, ach, das sieht einfach so gut aus. Ja, dann würdest du aber mindestens 25 Euro dafür.
Genau, also auch umgerechnet auf die Minute oder die Stunde wäre es dann teurer. Ich hatte ab in der Recherche ein besonders absurdes Beispiel gefunden. Michael, du kennst es bestimmt. Das wurde ausgezeichnet mit dem Negativpreis Goldener Zaunpfahl 2023. Das war ein Schmerzmittel. Das hat die Firma einfach nochmal in einer pinken Packung verkauft und ist dann 17% teurer gemacht. Die Firma hat dann behauptet, weil die Packung kleiner sei, sei das herstellungsbedingt, dass es teurer sein müsste. Inzwischen sind sie zurückgerudert. Jetzt kostet es gleich viel, die pinke Verpackung, wie die grüne, die es vorher gab. Aber die haben es einfach mal versucht. Ne? 17% Preiserhöhung darüber, dass ich die Packung pink mache.
Ja. Und die Sache ist aber natürlich die, Gender-Marketing funktioniert. Wenn es nicht funktionieren würde, würde es
keiner machen. Genau, es geht auch andersrum, ne? Um jetzt nicht mal immer nur Pink Tax, sondern es gibt ja auch umgekehrte Effekte, wie, dass ich quasi, ich sag mal blöde gesagt, Baumarktfarbe in kleine Plastikfläschchen fülle und sie den Modellbauern, absichtlich nicht gegendert, verkaufe für horrende Literpreise. Also auch für die Männer gibt es dann Sachen, wo man deren Zahlungsbereitschaft kennt und ausnutzt, indem man das dann irgendwie in so eine Tarnfleckverpackung steckt oder irgendwas schwarzmartialisches. Also es geht sozusagen in beide Richtungen, kann ich immer den Preis nochmal neu ausloten, je nachdem, wen ich da anspreche.
Ja, keine Frage. Aber apropos ansprechen, ich habe mal so ein paar Sachen, weil wir wollen ja doch schon auch noch über Spiele reden. Und da habe ich mal zum Einstieg einfach ein paar Spiele mir hier aufgeschrieben, oder beziehungsweise hier mal bei BGG rausgesucht, mit dem Titel und dem Untertitel, weil das Problem ist, wir sind ein Podcast, ne, und ihr seht dabei dann auch keine Bilder. Wenn ihr eine Vorstellung habt, welches Coverbild dabei ist, dann könnt ihr das ja bei eurer Entscheidung berücksichtigen. Und ich würde euch einfach mal bitten, mir zu sagen, ob ihr meint, dass dieses Spiel ein Männer- oder Jungs-Spiel ist oder ein Frauen- oder Mädchenspiel.
Und wir sollen jetzt nicht bei BGG parallel aufs Cover gucken, sondern nur jetzt von dem Titel, den du uns nennst.
Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Na, aber wenn das nur mit dem Titel macht, weil unsere Hörer gucken ja möglicherweise, wenn sie das so wie ich beim Joggen hören, ja, hatten wir gerade den Scherz schon, können sie ja halt eben auch nicht unbedingt bei BGG gleich dabei rausgucken. Sei denn, sie gucken dann parallel auf dem Handy und dann laufen sie gegen Laternenpfähle, andere
Hast du
Leute.
Keine vor Apple Straßenbahnen. Vision beim Joggen auf, ich bitte dich.
Ja, aber selbst wenn ich dann da gucke, dann bin ich ja auf einen Nahbereich fokussiert und laufe dann trotzdem gegen irgendwelche Dinge.
Und dann sind 3000 Euro weg.
Ja, erzähl mir doch nichts übers Joggen hier, Leistungssportler, der ich bin. Na gut, Also als erstes Spiel hätte ich ein Spiel von 2019, Hate, also Deutsch Hass. Battle rival clans in a brutal campaign to rule post-apocalyptic wasteland von Simon. Männerspiel, Frauenspiel oder neutral?
Oh, das klingt ja schon mal sehr martialisch, brachial. Ich rieche irgendwo Öl, Schweiß und Benzin.
Was sagt die Expertin? Das wäre jetzt...
Ja, was heißt Expertin? Also es ist immer schwierig, dann die Stereotypen zu sagen, aber dem kann ich zustimmen und für mich wäre es dann doch eher ein Jungs- und Männerspiel.
Als nächstes habe ich das Spiel von 2014 rausgekommen bei Huch. Das ist ein Spiel zu einer relativ bekannten Fernsehserie auf Vox. Und zwar ist es Shopping Queen.
Ja. Ich rieche Tränen, ich höre Prosecco-Flaschen knallen. Also ja, das ist doch schon eigentlich
und du,
ja, Shopping Queen.
Und ne? Du denkst an Sexy Guido. Ja,
natürlich, er kennt ihn nicht.
Also an Männer, also LGBTQ.
Das ist eindeutig ein Männerspiel. Auf jeden Fall Shopping und Queen. Da
eine Queen?
Natürlich. Ne?
Drag Little Queen, Queen, Shopping Queen.
Ständig.
Wenn ich so an das Logo denke, schön geschwungen, am besten noch mit einer Krone obendrauf.
Und natürlich
wahrscheinlich noch im
Team. Es sind zwei Rosa Kronen Bling. Auf dem Cover tatsächlich, habe ich oh gerade rausgeguckt. Gott.
Ja.
Das würde ja fast wie bei Pompös, wer das noch kennt. Ja, nächstes Spiel ist von 2017, Cat Lady. Collect food, toys and even costumes to please your growing family.
Das habe ich sogar und das ist sehr witzig.
Bei Pegasus.
Spannend.
Würdest du denn sagen, es ist eher ein Mädchenspiel oder eher ein Jungsspiel?
Also ich sag mal, der Titel ist ja schon Cat Lady und wir fühlten uns sehr daran erinnert an Homer Simpsons Cat Lady, die auch eigentlich im Leben eine hochdekorierte Juristin war, bis sie irgendwann abstürzte und zur Cat Lady mutierte. Und es ist schon, glaube ich, eher an weibliche Adressatinnen gerichtet. Denn das ganze Design vom Spiel her, vom Material her, ist schon weniger Kater, sondern eher Cat-lastig.
Und die Hersteller haben sich auch gedacht, lieber kein Geld auf der Straße liegen lassen. Es gibt ja auch noch Männer als Zielgruppe. Also haben sie das Spiel reimplementiert in einer lila-bläulichen Schachtel als Dog-Lover.
Ach du Dicke, ja. Mhm, genau. Ja. Sehr herrlich.
Es ist, ich will jetzt nicht sagen, ne? Da kommen wir gleich noch zu, aber ist Katzen eher ein Frauending und Hunde eher ein Männerding?
Ich glaube nicht mal, empirisch wahrscheinlich nicht mal unbedingt, oder? Aber es wird so.
Also für mich stimmt's auf jeden Fall. Katzen doof, Hunde supi.
Boah.
Ja, ich kenne auch Katzenliebhaber, also.
Ja, das sind so...
Richtig auch. Mehr Katzenliebhaber wie Frauen, die Katzen haben.
Ja, aber das geht ja schon sehr stark in diese grundsätzliche, ich sag mal, Wahrnehmungssituation. Welche Farbe ist männlich? Ist Rot eine männliche oder eine eher weibliche Farbe? Und historisch betrachtet fand ja auch ein Wechsel statt.
Genau, von Marienblau.
Genau, und Marsrot... bei Jungs mittlerweile zu Rot oder Rosa für Mädchen und Blau für Jungs. Ja. Aber machen wir mal weiter. Ich glaube, jetzt ist es vielleicht relativ klar. Ein Spiel von 2018, rausgekommen bei Freak and Chic. Red Light, A Star is Porn. Wohlgemerkt.
Ja, ja, das, B, haben wir schon, das ist, richtet sich ja wahrscheinlich sehr eindeutig an Männer. Wenn es ein Rotlichtmilieu-Spiel ist?
Ja, es ist kein Rotlichtmilieu, es ist eher so ein Filmspiel. Aber es kommen da schon Produktionen, für die ich auch irgendwie den irgendwann von mir wie Sauerbier angepriesenen Titel Sündige Spiele blutjunger Klosterschülerin gut verwenden könnte, den aber irgendwie bisher noch keiner gedreht hat.
Nach dem letzten Interview der Showgröße Conny Dax sind allerdings... Frauen in diesem Genre die Gewinnerinnen, die deutlich besser verdienen als ihre männlichen Kollegen.
Ja, das ist schon richtig, aber auf der anderen Seite ein Spiel, was sich über das Porno-Business dreht, da würde ich jetzt wohl auch eher sagen, es ist eher Männer. Zumal auch das Cover, wobei es gibt da unterschiedliche Cover, das Spiel, ich habe das Spiel sogar, es ist gar nicht mal so schlecht, aber man hat es, glaube ich, eher so als Novelty, weil es irgendwie 2018 auf der Messe in Essen auch, glaube ich, mit so einer Kooperation mit Pornhub angeboten worden ist. Und da würde ich dann doch eher sagen, ein Männerspiel. Ja, nächstes. Spiel von 2013, erschienen bei Eggert. Rococo. Make dresses for prestigious ball while managing your deck of employees.
Ich halte mich zurück, weil ich es kenne. Da würde ich gerne die Expertinnenmeinung erstmal hören.
Ja, Make Dresses hört sich erstmal weiblich an, wobei ja viele Modeschöpfer männlich sind. Aber auch da, viele Spiele sind ja von der Grundmechanik geschlechtsneutral und oft ist ja die Vermarktung dann aber das, was wir gender- oder stereotypisch darstellen. Also weibliche Charaktere, wie gerade eben, die dann oft sexualisiert dargestellt werden oder männliche Figuren, die heroische Posen einnehmen. Und hier glaube ich dann doch eher auch, dass es die weiblichen Personen ansprechen soll, wenn ich mir hier das Cover angucken soll, mit vielen Rüschen, einer Frau mit Fächer, auch da wieder eine geschwungene Schrift.
Ja, ja. Obwohl, ne, Modeschöpfer an dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch an Wolfgang Job zum 90. der bestimmt auch ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts ist. Aber ja, ne, und es ist vor allem prominent auf dem Cover, ist eine Frau. Also irgendwie so eine Rokoko-Frau in so einem Rokoko-Kleid.
Aber das ist doch dieses relativ braune Spiel, also wo alles so ein bisschen in diesen Erdtönen ist. Und das ist doch eigentlich ein richtig trockenes Euro-Game, oder? Also ich glaube gar nicht, dass ich das irgendwie... Ja, wann ist denn das?
Oh. Lass uns mal einen weitergehen. Und zwar von 2008, das Spiel Toledo. In Toledo, players try to forge magnificent swords and bring them into the fortress of the city, the Alcazar, by Cosmos. Im Wesentlichen das Gleiche. Hm. Würdet ihr sagen, ist das jetzt eher ein Männerspiel oder auch ein Frauenspiel?
Ja, schwierig. Finde ich da zumindest schon nicht mehr so eindeutig. Ich habe jetzt aber auch die Attribute, die du aufgelistet hattest, nicht mehr so auf dem Schirm, die den jeweiligen Spielanreiz bieten sollen. Ich also glaube, das ist auch nochmal ein Indikator.
Oder?
Ja, genau. Man schmiedet auf dem Cover, ist halt auch irgendwie so ein, ja, so ein, ich will nicht sagen düsterer Schmied, aber halt so ein Schmied.
Also schon sehr männlich eigentlich.
Dann hätte ich auch gesagt, schon eher männlich orientiert.
Ja. Ja, obwohl es im Wesentlichen, ja, man macht halt irgendwas und gut, hier kommt noch so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie Pickup and Deliver noch mit dazu, aber im Wesentlichen ist das gleiche Spiel. Aber eben, ne, das, bei dem einen alleine schon ist so eine Frau auf dem Cover, bei Toledo ist halt irgendwie so ein grimmiger Schmied auf dem Cover. Dann von 2020, Calico. Sue killed, collect buttons, attract cats.
Weiblich, Knöpfe sammeln. Klingt.
Ja, ein Sue killed, also irgendwie so ein Kilt nähen.
Ja.
Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Von 2012, bei Heidelberger erschienen, in Deutschland zumindest, Descent, Journeys in the Dark, Second Edition. Fight the Overlord and level up your heroes in this fantasy dungeon campaign. Also der klassische Dungeon Crawler.
Hm.
Neutral ist durchaus auch eine valide Antwort.
Ja, also ich kenne halt vom Spieltypus primär männliche Spieler, aber das liegt auch daran, dass bestimmte Settings halt auch eher erfahrungsgemäß von Männern gespielt werden als von Frauen. Meiner Erfahrung nach. Valide ist das ja jetzt auch nicht.
Nein, es geht ja rein, ne, im Prinzip, keine 5 Sekunden, sag mir, ist ein Männerspiel, ist ein Frauenspiel. Es geht hier gar nicht so darum, dass du das groß...
Männer. Ich sag Männer.
Kannst auch einfach sagen...
Ja, ja, also die sind Reise ins Dunkel, ist eher männerorientiert, weil, ja, ist so. Also ich muss jetzt gerade dran denken, wir haben ja eine Mail bekommen von der Uni, wo es auch hieß hier, lalala, melden Sie uns dunkle Orte, wo man sich unwohl fühlt. Und dann dachte ich mir, ah, na, hier, bleib schön im Licht, bleib auf der sicheren Seite, geh nicht ins Dunkel.
Ja. Von 2021, Tulpenfieber. Fill Your Tulip Fields with the Right Pattern First to Win von Amigo.
Mhm. Da würde ich jetzt ja fast sagen neutral, weil das ist ja dieses Wirtschaftsthema, ne? Tulpenfieber. Das war doch diese Bubble, diese berühmte.
Ja.
Das ist ja fast schon...
Also, das war jetzt auch so eine Sache, wo ich sage, möglicherweise so ein bisschen, ja, Mixed Signals, weil irgendwie eigentlich das Thema Blumen, hätte ich jetzt auch persönlich eher gesagt, boah, ist eher ein Frauenthema. Wenn ich mir aber das Cover angucke mit irgendwie so zwei, ja, Barock-Typen, die irgendwie sich gegenseitig da anschreien in so einer Comic-Grafik oder so einer, ja, verzerrten Comic-Grafik, dann habe ich als Protagonisten irgendwie wieder sogar zwei Männer. Und deswegen hätte ich da so ein bisschen gesagt, ja, Mixed Signals eigentlich. Ja, dann ein Spiel von 2012. Maus und Mystik. After being turned into mice, the prince and his allies experience giant-sized stories von Asmodee.
Schwierig. Sehr schwierig.
Boah. Maus und Mystik. Maus und Mystik.
Michael.
Ich war eher neutral. Ich habe es aber gerade gegoogelt und war vom Cover doch sehr erschrocken, wie dunkel es dann doch ist und vielleicht in die Mystik reingeht, wo ich sagen würde, für Mädchen und Frauen wirkt das doch eher abschreckend, wohingegen es sich gerade vorgelesen sehr interessant anhörte.
Also ich habe das Spiel nicht ganz umsonst da reingemacht, weil ich habe ja früher für Spielkult geschrieben. Und da hatte ich in der Review tatsächlich reingespielt, ja, das wäre der Dungeon Crawler, den man auch gut mit Frauen spielen könnte. Weil, ne, die jetzt irgendwie sagen, boah, ich habe auf Fantasy und so keinen Bock, ne? Irgendwelche Schwerthaut drauf oder so, da braucht man schon irgendwelche, auch es gibt auch Frauen, die irgendwie aus dem Rollenspiel kommen oder die ich auch vom Lab kannte oder so, aber jetzt sagen wir mal so normal weg. Die würden dann sagen, jetzt zum Beispiel bei Descent hätten sie keinen Bock zu, aber Maus und Mystik, wenn sie da irgendwie so eine niedliche Maus spielen können oder so, hätten sie mehr. Oh, da habe ich aber Ärger gekriegt, also nicht ich, sondern mein damaliger Chefredakteur, der dann tatsächlich irgendwie böse Mails von irgendwie so einer, ja, feministischen Gruppe, wie man denn sowas schreiben könnte und überhaupt, das wäre ja total frauenfeindlich und hast du nicht gesehen. Er hat dann aber geschrieben, ja, Arschlecken. Also von daher, ich habe das schon auch so gesehen, das ist zumindest irgendetwas, was, wenn man auch Descent noch eher gesagt hätte, das ist ein Männerspiel, wo es beim Maus und Mystik eher ins Neutrale kippt, eben weil man niedliche Tiere spielt. Legends of Andor, 2012 von Cosmos. A group of heroes carefully executes the defense of a besieged kingdom.
Ja, das ist eigentlich neutral gehalten. Es spricht auch so diesen Koop-Charakter an mit a group of.
Ja, also sagen wir mal, zumindest hat sich Michael Menzel, der Autor und auch gleichzeitig der Grafiker des Spiels, sehr viel Mühe gegeben, das super geschlechtsneutral zu machen, indem es wirklich jeden Charakter in zwar schlechter Menzel-Grafik, ja, aber doch,
genau, du hast recht, ich erinnere mich,
jeweils beiden Geschlechtern gibt. Dann hätte ich noch von 2009 Tantu Koore. Play as a Manor Lord and use deck building to fill your mansion with cute mates von Board Game Box.
Ja, das ist ja eindeutig männlich dann. Man sammelt ja quasi Frauen.
Ja, auch wieder sehr sexistisch.
Ja, würde sich an der Einschätzung irgendwas ändern, wenn ich euch sagen würde, dass die Box so ein in groß einen Gesichtsshot von einem Manga-Mädchen hat und das alles in Pastellfarben gehalten ist?
Nee.
Also ich würde auch sagen, das ist, ne, da hätte ich auch wieder gesagt, das ist Mixed Signals. Ich habe einmal die Spielbeschreibung, die ich aber nicht zwangsläufig sehe, wenn ich die Box sehe. Ne, und da hätte ich von dem reinen Boxdesign hätte ich gesagt, das ist sowas von Mädchenspiel. Aber natürlich, wenn man sieht, was man macht, dann muss man sagen, das ist ja Vollschauvinismus.
Das ist so wie, es gab doch Hanami Koji, wo man die Geishas sammelt, da wurde auch immer eine umgekehrte Version angekündigt, ist aber nie auf den Markt gekommen.
Ja. Ah, okay. Ja, dann hätten wir noch von 2021 Bloodborne, The Board Game von Asmodee. Fear the old blood, solve mysteries and face monsters in a dark gothic world. Ist also das Spiel zu dem relativ bekannten Videospiel
Bloodborne. Und es kommt Blut im Titel vor, ja. Also sehr männlich wahrscheinlich, blutig.
Ja, schon. Ist natürlich auch ein ziemlich düsteres Cover. Wobei ich hier sogar sagen würde, da hätte sich bei mir die Einschätzung ist eher ein Männerspiel, alleine darauf gestützt, dass es eine Videospielumsetzung ist. Und ich jetzt sagen würde, ja, Videospiele hätte ich per se. Also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie sowas ist wie hier, ach, wie heißt das denn nochmal?
Also das
ist mir doch gleich. Letztes Jahr, Spiel des Jahres.
Du meinst Dorfromantik, aber das ist natürlich eine verzerrte Wahrnehmung, weil du jetzt bei Videospielen quasi an die großen Spiele, die du in eine PlayStation oder auf einer Xbox spielst, denkst und vergisst, dass die erfolgreichsten Videospiele Candy Crush und Pokémon sind.
Das ist das.
Also wenn du jetzt rein nach Umsatzzahlen gehst, sind, glaube ich, sogar die Spiele, die entweder geschlechtsneutral sind oder tatsächlich eher sich an Frauen richten, wahrscheinlich sogar erfolgreicher. Weil auch profitabler. Für die Männer machst du große, aufwendige Spiele, die dann plus minus null machen. Die kosten 400 Millionen und bringen 400 Millionen. Dann hast du irgendwie außer linke Tasche, rechte Tasche nichts davon gehabt. Für Frauen machst du dann kleine Handyspiele, die günstig in der Herstellung sind und hochprofitabel.
Ja, wobei es da natürlich auch in dem Bereich, ich glaube, das Profitabelste ist wahrscheinlich noch immer irgendwie solche Sachen wie Fortnite und League of Legends.
Ich glaube aber, dass das alles nicht rankommt. Also Candy Crush liegt bei 20 Milliarden Dollar Umsatz und Fortnite bei 5,4.
Okay.
Also deswegen, das ist tatsächlich eine unglaubliche Wahrnehmungsverzerrung, gerade in dem Markt.
Wobei man natürlich sagen muss, Candy Crush ist natürlich auch schon 10 Jahre alt.
Ja, aber man, oder auch, dass zum Beispiel auch Pokémon erfolgreicher ist als Star Wars. Also man hat das immer nicht so, weil das nicht so laut und auffällig ist.
Ja, gut. Aber wie gesagt, ich gebe dir da schon recht. Auch diese ganzen, weiß ich nicht, Farm-Spiele.
Casual und Mobile
Games, ja. Genau, die sind halt schon super erfolgreich.
Still und leise. Und es ist ja auch in Umfragen, wenn du Umfragen machst, spielen sie Videospiele, dann kreuzen die Leute, die jetzt bei jeder Pendlerfahrt in der S-Bahn Candy Crush spielen, trotzdem Nein an, weil sie das ja gar nicht in ihrer Selbstwahrnehmung haben, dass sie Videospiele spielen. Sie haben ja nur Zeit auf dem Handy überbrückt. Und wenn sie da alle 3 Tage 3 Euro dafür bezahlen, dann geben sie auch in ihrer Wahrnehmung kein Geld für Videospiele aus, obwohl sie mehr ausgeben als der Typ, der einmal FIFA kauft und das dann 3 Jahre spielt. Also das ist ganz schwer, auch da vernünftige Statistiken zu finden, weil diese Wahrnehmung und auch Erwünschtheit eine Riesenrolle spielt.
Ja, jetzt habe ich noch mal ein paar Fragen. Die Frage auch zum Beispiel, ne, warum nehmen wir Dinge als männlich und weiblich wahr? Woran liegt das eigentlich? Ne, wenn wir zum Beispiel irgendwie sagen, naja, ne, zum Beispiel bei Tulpenfieber, wo wir sagen, naja, Blumen ist ja eher vielleicht eine weibliche Geschichte, aber ne, Mixed Signals oder so. Nehmen wir Dinge auch als männlich und weiblich wahr? Was würdet ihr sagen, ist eine Armbanduhr? Ist eine Armbanduhr eher männlich oder eher weiblich?
Männlich.
Männlich hätte ich.
Männlich.
Ja.
Damit liegt ihr in eurer Einschätzung auf einer Linie mit 65,7% aller Befragten. Weiblich sagen nur 19,1%. Wie sieht's mit Schmuck aus?
Weiblich.
Ich.
Ja, weiblich 94,8%, männlich 2,4%. Mode.
Auch eher weiblich. Ja.
Oder halt, ja, wenn es nicht der Designer ist, ne, der ist ja dann immer wie ein Mann dahinter. Mhm. Aber ja.
Weiblich 89,2% sagen das in der Umfrage. Ist im Übrigen eine Studie der Bluestone AG, die ich hier gerade wiedergebe. Jeans.
Keine Ahnung.
Für mich ist das weiblich.
Ja, ich tue mir schwer, aber ich hätte eher getippt auf männlich.
Also ist tatsächlich relativ geteilt. 41,3% sagen, es ist männlich, 37,1% sagen, es ist weiblich. Also da könnte ich mir sogar vorstellen, ist eher die Frage, wen man fragt.
Ja.
Na, Männer würden eher sagen, boah, Jeans ist männlich. Frauen sagen, nö, habe ich auch, ist weiblich. Mhm. Kaufhaus. Männlich oder weiblich?
Weiblich.
Ja, sagen auch 84%. Männlich sagen nur 9,9%. Ein Eisbecher.
Weiblich. Ich sage auch weiblich. Oh.
Mit 75,6% liegt ihr da encore. Ein Hamburger. Also jetzt nicht einer, der so ein bisschen komisch, also nicht Florian, der ja auch nur ein Zugereister ist, sondern das leckere Brötchen mit der Frikadelle dazwischen.
Männlich.
Ja, auch männlich.
Ja.
Ja, meinen auch 87,1%. Obst.
Aufgrund meines persönlichen Konsums würde ich da sagen, eher weiblich.
Ja, die Frage ist, was ist Obst? Ne? Das ist ja schon eine philosophische Frage.
Ja.
Also, ich würde sagen, 87,2% der Befragten fanden die Frage nicht so philosophisch, sondern meinten, Obst ist weiblich. Die es wahrscheinlich so halten wie Sebi und ich. Und sagen, no Obst. Ja. Wein.
Weiblich.
Finde ich jetzt schwer.
Naja, die Befragten sind da auch eher geteilter Meinung. Männlich meinen 38,3%, weiblich 43,6%. Möglicherweise auch eher, ne, welches Geschlecht habe ich und trinke ich Wein? Danach entscheide ich möglicherweise eher. Ein Chefsessel.
Männlich.
Leider männlich, obwohl ich sehr für die Frauen plädieren würde. Mm.
Ja, es ist, meine gut, es heißt natürlich auch Chefsessel, nicht Chefinnensessel. Hätte man wirklich gesagt Chefinnensessel, ja, könnte ich mir sogar vorstellen, dass man da tatsächlich eine andere Sache hat. Aber so meinen 84,1%, das wäre männlich. Der Kleiderschrank.
Boah, der ist aber, den hat doch jeder.
Also,
würde ich sagen 50-50. Oder nee, ich würde sagen 60 weiblich.
Was meinst du denn? Du persönlich?
Ja, wenn ich jetzt daran denke, dass da Leute befragt wurden, denke ich eher weiblich.
Ja, also relativ klar. 84,9% meinen, ein Kleiderschrank ist weiblich. Ein Designmöbel.
Das ist so ein Männer-Nerd-Ding. Männlich.
Ist das?
Ja, ich glaube, Einrichtung hat meistens die Frau inne. Ja. Ich sage, die Mehrheit tippt für die Frau.
Ja, da liegt Maike richtig, weiblich 55,7%, männlich 32,5%.
Hm.
Also es ist nicht ganz so klar, aber ich glaube auch mit der Begründung, dass man eben sagt, ja, das ist Einrichtung und schöne Einrichtung und solche Sachen. Na? Eine Lampe.
Oh Mann, ey.
Was Thomas Edison, männlich, wo hast du das denn her?
Ja.
Das ist diese Studie Bluestone AG, das Geschlecht der Dinge. Und das habe ich aus dem Buch von Diana Jaffe.
Also wegen Edison sage ich männlich.
Ja, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich habe keine Lampe. Ich habe nur Deckenlampen.
Ich hab nur Fackeln.
Aus dem Grund ist es weiblich, genau. Männer lieben Deckenlicht und die Frauen mögen es doch eher
wie sind Decken?
Romantisch und anderen Lampen, indirektes Licht. Und daher sage ich, die Frauen
führen. Wie ein Deckenlicht ist keine Lampe?
Das ist die Frage.
Nee.
Also ich würde schon sagen, eine Deckenlampe ist schon auch eine Lampe, was soll das sonst sein? Aber, Maike, du hast da vollkommen recht, 73,7% sagen, es ist weiblich.
Gut, Männer können ja auch im Dunkeln sehen, die brauchen das ja nicht.
Ja, das ist... Das ist richtig. Ja, oder so beim Schein des Smartphones oder so. Was ist denn eine Vase?
Weiblich.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Weiblich.
Ja, ich habe ja keine.
Sowas von weiblich. 96, ich besitze auch keine.
Ich besitze mehrere, 96%. Aber ich besitze trotzdem immer noch weniger als die weibliche Hälfte des Haushalts.
Ja. Wie sieht's denn mit einem Einfamilienhaus aus?
Davon besitze ich nicht mehrere.
Ja, besitze ich nicht mal eins.
Ach, eure Armut kotzt mich an.
Ja.
Wieso, wir haben nur Mehrfamilienhäuser. Was möchtest du von uns?
Ah.
Ja. Männlich.
Sebi, Maike, was meint ihr?
So weiblich.
Sehr schwer. Mhm.
Also tatsächlich meinen 48,1%, das ist weiblich.
Ja. Haus und Hof.
36,1% meinen, es ist männlich.
Mann.
Das erinnert mich im Übrigen an das Spiel Mein Traumhaus. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo es eben im Prinzip auch darum geht, so ein Familienhaus einzurichten. Und wo dann im Vordergrund auch so eine Knuddelfrau ins Bild grinst und im Hintergrund kleine Kinder umeinander tollen, man möchte es so sagen. Also irgendwie Einfamilienhäuser scheint tatsächlich eher eine weibliche Konnotation zu haben. Putzmittel.
Oh, weiblich.
Weiblich.
Ja.
Ja, 81,3% geben euch da recht gegen nur 11,6%. Möglicherweise, weil Männer einfach mal sagen, was Putzen angeht. Ne? Alte Handwerkerregel, das guckt sich weg.
Wobei ich da ergänzen möchte, ich habe mal für ein Forschungsprojekt an der Uni Duisburg-Essen auch mit einem Geschlechterforscher zusammengearbeitet und der erzählte eine interessante Erkenntnis, dass beim Reinigen des häuslichen Umfeldes es klare geschlechtsspezifische Trennungen gibt. Und diese sind tatsächlich nass und trocken. Frauen sind eher geneigt, Dinge zu reinigen, die nass sind, also sprich Lappen, Putzen und Co. Männer eher Staubsauger und Ähnliches und was weiß ich hier, Swiffer, kein Plan. Und tatsächlich die zweite Trennung ist drinnen und draußen. Er ist für nahezu alles zuständig, was draußen ist, und sie im Umkehrschluss für fast alles, was drinnen. Das fand ich spannend. Ich habe da auch irgendwo hier im Regal so eine kleine Broschüre. Aber die finde ich jetzt natürlich nicht, sonst hätte ich euch auch noch mit Fachwissen unterfüttern können.
Ich finde es auch ganz faszinierend, wenn ich mal so an Werbung denke, in letzter Zeit zumindest, dass so diese ganze Swiffer, irgendwelche Supermops oder so, dass die Werbung, zumindest die Fernsehwerbung, immer mit Männern gemacht wird. Mhm. Mit irgendeinem so einem smarten, spacken Hipster-Typen, der dann irgendwie mit unglaublich viel Spaß durch die Wohnung swiffert.
Das fand ich auch in meiner Recherche ganz interessant. Ich habe mir ja diesen goldenen Zaunpfahl, also diesen Negativpreis angeguckt, und da gab es einen Spielzeughersteller, der auch so wie Lederwischmöppe für Kinder hatte, also nicht funktionale, sondern eben um die Kinder schon ans Putzen ranzuführen. Mhm. Und auch so Bosch-Spielzeug und auch Spielzeugküchen. Und der hat damals richtig auf den Deckel bekommen, weil das natürlich richtig klischeemäßig immer mit kleinen Mädchen, kleinen Jungs besetzt war. Und hat aber anscheinend die Kritik sich zu Herzen genommen. Habe ich jetzt dann heute gesehen, dass aktuell bei dem, jetzt bei den Spielzeugküchen, meistens kleine Jungs abgebildet sind. Aber die kochen nicht, sondern die stehen dann neben dieser Spielzeugküche, als hätten sie die gerade aufgebaut. Haben oft auch eher so Handwerksklamotten an. Also ein ganz komischer Kompromiss, dass er jetzt der Junge nicht irgendwie einen Kochlöffel in die Hand kriegt, wie das früher in den Fotos mit den Mädchen war, sondern er steht dann eher so in der Latzhose daneben und hält den Daumenschäl in die Kamera, um zu zeigen, Mensch, ich habe gerade die Küche montiert oder so. Also ganz seltsam, aber sie sind natürlich diesem Klischee ausgewichen. Und tatsächlich haben die eine Bosch-Küchenmaschine im Angebot für Kinder, die auch nicht funktioniert, sondern nur aus Plastik ist und irgendwie Geräusch macht. Und da haben sie dann aber tatsächlich auch einen kleinen Jungen mit Kochmütze daneben gesetzt. Also da hat anscheinend die Kritik geholfen, aber dann auch so zu etwas merkwürdigen Resultaten geführt.
Ja, aber du glaubst gar nicht, wie sehr das gekauft wird. Mhm. Ich habe ja mal eine Zeit lang, als ich noch hier meine Kanzlei hatte, da hatten wir dann immer irgendwie, Tag vor dem ersten Advent gab es hier immer den Mondscheinbummel. Und da haben wir immer von der Kanzlei aus irgendwie vor unserem Büro Glühwein verkauft. So, und das, was wir dann an Einnahmen hatten, das haben wir dann gespendet, und zwar an die Wunschbaumaktion. Die Wunschbaumaktion lief hier so von einer Dame hier, die von der Kirche war. Die war auch, damals war ich noch im Presbyterium und die war mit mir auch Presbyterin. Und diese Wunschbaumaktion war halt so eine Aktion, da konnten dann irgendwie Kinder aus, ja, ich sag mal, finanzschwachen Familien, konnten dann irgendwie, ich glaube, bis 30 Euro irgendwie so einen Wunschzettel ausfüllen. Der wurde dann abgegeben und dann wurde eben mit diesen Spenden wurden halt diese Wünsche erfüllt. So, und da Malis Moll jetzt irgendwie keinen Bock hatte, da nach Hagen zu fahren, Hagen war halt eben da noch Toys R Us und ich einfach auch Spaß habe, gebe ich ja durchaus zu, da mal irgendwie wie wild durch irgendwelche Spielwarenläden zu laufen, habe ich dann immer gesagt, komm hier, pass mal auf, gib mir die Wunschzettel, die wir gut bei Toys R Us umsetzen können und dann besorge ich das von Toys R Us. Bin ich dann irgendwie, weiß ich nicht, mit 500 Euro nach Toys R Us und gleich dann auch noch irgendwie mit zwei Einkaufswagen, das waren immer schön an der Kasse. Wenn man dann irgendwie mit diesen zwei vollen Einkaufswagen dann zur Kasse schob und man dann von irgendwie den ganzen Mamis und Papis irgendwie komisch angeguckt hat und man ihnen dann sagen könnte, ja, man will sie ja nicht verwöhnen, aber es ist halt auch nur einmal Weihnachten. Dann gucken die mal ziemlich doof. Du glaubst gar nicht, wie viele Mädchen sich dieses Putzset, das war irgendwie mit so einem kleinen Fischer und so einer kleinen Dreckschippe und einem kleinen Handbesen dabei. Da war noch niemals irgendwie Staubsauger oder so, sondern wirklich einfach nur so, wirklich so ein kleiner Wischer mit so einem kleinen Lappen dabei. Wie viele sich das gewünscht haben? Da habe ich auch gesagt, ich sage, ey, Kinder, habt ihr das noch nicht mitgekriegt, dass ihr euch jetzt mal bitte genderneutrale Sachen wünscht euch Autos, liebe Mädchen.
Ja, die
sind
ja auch nicht außerhalb der Gesellschaft, diese Mädchen. Also, die sind ja voll drin.
Ja, natürlich. Ne, aber wie sehr die geprägt sind.
Genau, wir hatten ja jetzt schon oft das Beispiel von dem Negativpreis, den vor einiger Zeit eben auch eine große Drogeriemarktkette in Deutschland erhalten hat. Und die haben eben in ihrem Pressestatement auch auf eben die Kundenwünsche hingewiesen. Und das ist es ja letztendlich auch. Was wird einem vorgelebt? Und oft greifen Eltern zu dem, was sie selber kennen und erlebt haben.
Ja, ja, das stimmt. Du reproduzierst das ja im gewissen Maße immer aufgrund deiner Erfahrungswerte, weil es damit keine neue Erfahrung ist, sondern dir vertraut erscheint, auch wenn du weißt, dass es vielleicht nicht korrekt ist.
Richtig.
Ja, es ist auch so ein bisschen so eine Landessache. Ich habe vor einigen Jahren mal einen dänischen Lego-Katalog in die Hände bekommen. Und den neben den deutschen gelegt. Und das war ja das gleiche Produktjahr. Das sind ja weltweit die gleichen Produkte. Und das war ganz interessant, wie die Fotos inszeniert waren, gerade von den Star Wars Lego-Sachen, weil das war die Zeit, als Rey die große Heldin in Star Wars war. Und die war in dem dänischen Katalog auf den quasi Hauptfotos, wo dann unten immer die kleine Reihe der weiteren Figuren war. Und im deutschen Katalog war auf dem Hauptfoto dann immer irgendjemand eigentlich aus dem alten Star Wars Film, Luke Skywalker oder so, und Rey war in der Reihe der weiteren Figuren. Also es war ganz anders im dänischen Katalog als im deutschen. Scheinbar ist das in Deutschland auch noch viel stärker verankert, dieses Klischee-Marketing, zumindest in dem Bereich.
Und jetzt mal zu der Frage nochmal, warum nehmen wir denn jetzt auch wieder, um die, ja, ich sag mal wieder, die Rolle rückwärts zu den Spielen zu machen, warum nehmen wir Spiele als weiblich oder als männlich wahr? Ne? Weil ne, Frauen haben eine Affinität zu weiblichen Produkten, Männer zu männlichen Produkten und umgekehrt. Das ist noch viel wichtiger. Die haben also Produkte, die nicht dem eigenen Geschlecht in Anführungsstrichen entsprechen, haben für die Angehörigen dieses Geschlechts keine Relevanz.
Mhm.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein Spiel eine Vase groß abbilden würde, ne, ich mache zum Beispiel irgendwie ein Wirtschaftsspiel Vasenhersteller, das wäre, ob man will oder nicht, ein Frauenspiel, weil Vasen für Männer keine Relevanz haben. Also da würde kein Mann, gut, ne, wir haben natürlich auch immer andere Sachen, ne, man kann ja auch durchaus abseits vom eigenen Marketing oder beziehungsweise vom auf sich gerichteten Marketing kann man ja auch Käufe tätigen. Ne? Wir sind ja schon auch nicht rein gefühlsgesteuert. Aber grundsätzlich würde man sagen, also wenn ich ein Spiel über Vasen mache und Vasen aufs Cover tue, dann würde ich damit vom Marketing eher Frauen ansprechen. Und das muss mir klar sein, wenn ich es mache. Genauso Designsprachen. Es gibt also spezifische männliche und weibliche Designsprachen, wobei man sagen muss, bei den Designsprachen ist es wohl so, dass die über die Zeit von der Branche selbst definiert werden. Und irgendwann ist es so, wenn jetzt zum Beispiel weibliche Produkte immer zum Beispiel rosa. Wir haben ja gerade schon über diesen Wechsel von Rot und Blau gesprochen, dass irgendwann mal, weiß ich nicht, im 17. Jahrhundert oder ich glaube sogar, ist sogar später gewesen, glaube ich erst im 19. Jahrhundert, hat das ja diesen Geschlechterwechsel vollzogen. Und so beim Rosa, wenn ich weibliche Produkte immer rosa darstelle, dann wird irgendwann rosa der Trigger als Designbegriff für weiblich. Ja, jetzt mal zu Spielen. Ist den Spieleherstellern bewusst, was sie tun?
Naja, also die Frage ist ja sozusagen, ist das Spielen oder das moderne Gesellschaftsspiel ein Hobby, was sozusagen auch als männlich angesehen wird? Also wir haben ja die Zeitverwendungsstudie, die in Deutschland alle paar Jahre durchgeführt wird. Und da kam zuletzt raus, dass Gesellschaftsspiele leicht mehr von Frauen gespielt werden. Da ist aber das Problem, dass da nicht rausgerechnet wird, inwieweit das im Rahmen der Erziehungsarbeit gemacht wird.
Ja.
Das heißt, wir wissen nicht sozusagen, ob da drin steckt, Gesellschaftsspiele spielen heißt UNO mit dem 10-Jährigen spielen. Da ist also die Zeitverwendung aus dem Jahr 2022 in den neuesten Daten, ist, dass Männer 45 Minuten pro Woche Gesellschaftsspiele spielen und Frauen 48 Minuten. Ich vermute ganz stark, dass da eben Erziehungsarbeit mit drin hängt. Ansonsten wäre es erstaunlich, weil dann würde ja die gesamte Brettspielbubble seit Jahren die falschen Leute ansprechen.
Das ist wohl richtig.
Aber vielleicht tut sie das ja auch. Maike, ich habe ja die steile These, dass Frauen keine Hobbys haben dürfen, die keinen praktischen Zweck erfüllen. Also dürfen im Sinne von gesellschaftlich akzeptiert, also sinnbefreite Hobbys, die keinen Produkt am Ende haben. Also da kommt kein Kuchen raus, kein Schal, keine Socke, kein Kilt. Das sind alles Hobbys, die Frauen haben dürfen, wenn die ein Endprodukt haben. Wenn die kein Endprodukt haben, dann ist das eher, dann ist das ein Männerhobby. Also das ist jetzt eine steile These. Vielleicht kannst du da mal drauf reagieren.
Ja, sehr spannend. Hatte ich gerade nur kurz drüber nachgedacht und dachte mir, naja, Frauen kommen dann ja zusammen zum Reden. Das haben sie irgendwie schon immer gemacht, sich auszutauschen. Und in dem Sinne gibt es kein Endprodukt, wie du es beschrieben hast, was man dann irgendwie tatsächlich greifen kann, aber dann doch irgendwie das verbesserte Rezept. Und ich glaube, in dem Sinne schon. Auch die spielen. Und die Frage ist ja auch, muss gerade dieses Gender-Thema denn überhaupt mitgedacht werden von so Spielemachern? Und sind die sich dessen bewusst? Also grundsätzlich ist es ja so, dass dadurch einfach Umsatz auch gesteigert werden kann und die Frauen auch zum Spielen zusammenkommen.
Ja, einmal zu deiner These, Florian. Ich würde die bestreiten. Einmal das, was Maike schon gesagt hat, diese Sache Hobbys klönen und Hobby Shopping. Also bei Frauen ist Shopping ein Hobby, bei Männern nicht. Auch da, ich werde in die Shownotes auch noch irgendwie so eine Masse an irgendwelchen für Leute, die sich dafür interessieren, zum Gender Marketing. Das, also das Erlebnis Shopping ist bei Frauen eigenständig und kann auch als Hobby dienen. Und bei Männern hast du oftmals auch so Hobbys wie, jetzt sag ich mal, an Autos rumschrauben, Modellbau und bei Frauen dann zum Beispiel auch als Hobby, ich glaube, das ist aber auch bei Männern vielleicht nicht ganz so, Dinge sammeln, Tassen, bei meiner Mutter Engel oder ja, irgendwelche, ja, bei Männern Schallplatten, CDs oder, weiß ich nicht, Comics, also da kommt ja auch nichts bei raus. Also Comics jetzt nicht bei Frauen. Ich glaube, sammeln tun wir alle gerne. Möglicherweise auch irgendwie so eine evolutionäre Geschichte damals noch. Wobei man dann wieder sagen müsste, ne, da das Sammeln ja eigentlich von den Frauen kam, müsste das bei Frauen verstärkter sein. Da wüsste ich jetzt aber auch keine Studie zu. Das wäre vielleicht mal ganz interessant.
Ich glaube, diese Steinzeit-Klischee-Herleitungen sind sowieso alle Käse. Gut.
Ja, aber gut, manche Dinge stimmen.
Da gab es doch jetzt genauso diese Ergebnisse aus Pompeji, wo man immer dachte, irgendwie die Person mit dem Kind auf dem Schoß, die da in der Lava gestorben ist, war die Frau. Und da hat man jetzt DNA-Analysen gemacht und also sozusagen die ganzen über 50, 60 Jahre angenommenen Klischees einfach aus den Positionen im Haushalt stimmten gar nicht.
Ja, gut, das stimmt schon. Aber es gibt ja nur einige Sachen, die einfach evolutionär bedingt sind. Ne? Also ohne Zweifel haben wir Männer einfach einen stärkeren Knochenbau. Wir haben eine größere Muskelmasse. Also einige von uns, einige vielleicht auch nicht. Ne? Also Leute, die so sportlich drauf sind wie ich schon. Ne? Und eher so, ja, so Luffys wie du, Florian, du halt eben
genau. Nicht. Ich glaube, aber das Klischee kommt daher, dass man völlig überschätzt, dass die Steinzeiternährung ja sehr pflanzlich war. Insofern haben wahrscheinlich die meiste Zeit beide Geschlechter gleichermaßen Früchte gesammelt. Also da steckt so viel Klischee schon über die Ernährungsvorstellung, dass man irgendwie jeden Tag ein Tier töten muss drin. Und das stimmt, glaube ich, alles nicht mehr. Das ist längst überholt.
Ja, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite muss man sagen, ein Tier zu töten, also jetzt, wenn es nicht im Stall vor allem ist, sondern wenn es irgendwie draußen rumläuft und irgendwie nicht die Neigung dazu hat, sich töten zu lassen, ist natürlich ungleich schwieriger als eine Beere zu
töten. Ja, man hat da, also das Einzige, was man machen kann, um da, also neben DNA-Analysen von irgendwelchen Fundstücken, ist, dass man auf Gesellschaften guckt, bei denen man annimmt, dass sie noch sozusagen näher an dem Steinzeitding sind, indem man sich nämlich zum Beispiel Jagdgesellschaften, die es noch aktuell gibt, zum Beispiel in Amerika, also in Lateinamerika anguckt. Und da ist tatsächlich rausgekommen, dass da überwiegend die Frauen auf die Jagd gehen. Mehr als die Männer. Also insofern, ich halte das für sehr tönerne Füße.
Was allerdings wohl auch tatsächlich sind, dass irgendwie Männer nach wie vor, also heute, was man daraus ableiten könnte, dass dem mal so war, aber was tatsächlich heute auch nachgewiesen ist, dass es so ist, dass Männer eine bessere dreidimensionale Wahrnehmung haben als Frauen. Und auch was zum Beispiel irgendwie die Umsetzung von Zweidimensionalität in Dreidimensionalität angeht. Das können wohl Männer besser. Also nach Studien. Ich weiß nicht, ob ich so, ja, dreidimensional, keine Ahnung. Da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Aber es scheint so zu sein. Aber nochmal eben zum Brettspiel zurück, was wir da gerade irgendwie hatten. Ich habe da vielleicht noch eine interessante Sache dazu. Wer in Paarbeziehungen die Kaufentscheidungen trifft, das ist im Bereich Spielzeug und Unterhaltung tatsächlich auch annähernd pari. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass zumindest ein großer Teil der potenziellen Käuferschaft in der Paarbeziehung lebt, macht es durchaus Sinn, jedenfalls nicht vor allem Männerspiele zu machen oder Frauenspiele. Das wäre dann tatsächlich ungegenderte Spiele, wären dann tatsächlich am besten. Und ich weiß nicht, ob das so der Realität entspricht. Und ob man dann nicht einfach eher sagt, als wir gerade die Spiele durchgegangen sind, ne, da hatten wir ja gar nicht so oft, dass wir gesagt haben, das ist neutral. Sondern wir haben tatsächlich eher gesagt, jo, das ist eher männlich, das ist eher weiblich, zumindest im größeren Anteil. Und ich weiß auch nicht, ob ich nicht vielleicht sagen würde, wenn ich so insgesamt bei den Spielen schaue, wobei da jetzt möglicherweise auch meine Sicht eine verzerrte ist, weil ich eben eigentlich keine Euros spiele oder sehr, sehr wenige. Beziehungsweise, dass ich sagen würde, wenn ich so an meine Spiele denke, diese werden möglicherweise tendenziell eher auf Männer gegendert sein im Marketing. Und ich dann einfach auf das Marketing reingefallen bin und jetzt entsprechend meine Spielesammlung einfach eben auch eine männliche ist. Aber ich würde sagen, ich habe den Eindruck, dass mehrheitlich die Spiele Männerspiele sind. Würde ich jetzt mal als steile These in den Raum stellen. Und ob es davon ausgehend dann nicht vielleicht sinnig wäre, sogar sich Gedanken zu machen, sollten wir nicht vielleicht mal jetzt im Design mehr neutrale oder auch mehr weiblich gegenderte Spiele rausbringen.
Ich glaube, was schon abnimmt, ist diese ja eindeutig auf irgendwie so maskuline Stereotype zielende Covergestaltung. Die ist, glaube ich, schon auf dem Rückzug ein Stück weit. Aber trotzdem ist es natürlich immer noch so, dass wenn man sich die Neuheitenlisten anguckt, man jetzt nicht denkt, wow, das ist irgendwie für beide Geschlechter gedacht, sondern es ist dann schon, ja, immer noch eher für Männer, das stimmt. Aber dieses ganz Klischeehafte, dass da irgendwie die Frau mit dem Stahl-BH irgendwie auf dem Cover ist, das sieht man jetzt nicht mehr so viel wie noch in den letzten 20 Jahren.
Ja, also Frank Frazetta war da ja, glaube ich, der große Grafiker, der so diese Barbarin mit Kettenbikini aufs Trapez gebracht hat. Wo man sich sagt, das scheint nicht sinnig zu sein. Wo es im Übrigen super niedliche Videos zu gibt von Viva la Dirt League auf YouTube, was das beim Online-Rollenspiel angeht.
Ja, oder auch den strengen Kolonialisten, der irgendwie nach links oder rechts auf dem Cover guckt und in die Zukunft oder in ferne Lande starrt, den gibt es auch immer weniger.
Tja.
Aber wahrscheinlich lässt man da wirklich viel liegen, das stimmt, markttechnisch.
Na, und deswegen nochmal meine Frage, wenn man sich auch so auch tatsächlich mal so die Cover anguckt, machen die sich Gedanken darüber, Spieleverlage, über Gender-Marketing?
Ich denke ja, aber es ist eher profitabel, es an beide zu verkaufen. Also gerade bei Großen sehen wir dann oft eben beide Versionen und ja, dann sehen wir auch Familien, die eben beide Versionen zu Hause haben. Einmal in rosa, einmal in blau. Grundsätzlich wäre es aber schöner, wenn wir in Zukunft sehen würden, dass es doch neutraler gestaltet ist und man doch eben hervorhebt, worum es in dem Spiel geht. Denn wir hatten gerade von dir auch gehört, naja, vielleicht gibt es bestimmte Fähigkeiten wie das dreidimensionale Denken vorstellen, was dann einfach mir vom Spielverlauf besser gefällt, weil da meine Kompetenzen einfach liegen.
Ja, könnte schon sein. Wobei ich jetzt sagen würde, wenn ich sage, na gut, wir haben ja eh eine 50-50 Entscheidungsgewalt, gerade jetzt bei Paaren, dann würde tatsächlich neutral am meisten Sinn machen oder Hälfte Männer, Hälfte Frauenspiele rausbringen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, tendenziell bis heute, ich weiß es aber nicht, heute würde ich sagen, es ist, der Markt ist von Männerspielen beherrscht.
Ja, zumindest der sogenannte Hobby-Spielmarkt, ne? Also so die Spiele, die jetzt nicht 30 Minuten dauern, sondern 120 oder auch 240. Da ist, glaube ich, eine ganz starke Tendenz. Wenn wir natürlich in Richtung ja, kurze Kartenspiele oder sowas, ich meine, die großen Hits wie Sechs nimmt oder Uno oder Kniffel, die sind ja definitiv neutral gestaltet.
Ja gut, das ist wohl richtig. Das ist wohl richtig.
Oder Bonanza, das richtet sich ja gar nicht an Menschen, sondern an Bohnen von der Gestaltung her.
Deswegen habe ich es doch. Ich habe es ja. Das ist ja mein einzigster Rosenberg. Das
war zu Recht ein Hit.
Ja, wobei ich will ja noch mal meinen zweiten Rosenberg, aber den gibt's halt nie. Bauer sucht Frau.
Das hat er mal gemacht. Lizenzspiel.
Ja, ja, tatsächlich. Und das soll gar nicht mal so schlecht sein. Also, selbst aus meiner Sicht soll es gar nicht so schlecht sein. Wo ich ja sonst sagen würde, Rosenberg. Nee, eher nicht. Ja, also wie gesagt, ganz interessante Frage, was man aber sicherlich sagen kann, wenn man sagt, es ist ein Männerspiel oder es ist ein Frauenspiel, ist das nicht falsch. Und es ist auch nichts, was in irgendeiner Weise anrüchig wäre, dass man sagt, oh, das darf man heute gar nicht mehr sagen, weil Gender Marketing ist ein Fakt und es ist ein Fakt, der funktioniert.
Mhm.
Aber quasi zum Abschluss möchte ich nochmal auf eins eingehen. Und zwar, wir haben uns ja jetzt quasi nur über die Produktpolitik und die Kommunikationspolitik unterhalten. Gar nicht so sehr über die Vertriebspolitik. Ist der, ich sag mal, in Anführungsstrichen gemeine Spieleladen, ist das ein Laden, wo Frauen gerne einkaufen?
Boah, wir haben ja nur eine Frau in der Runde. Maike, wie oft warst du in Spieleläden?
Selten. tatsächlich.
Oder nehmen wir auch alleine den normalen Spielwarenladen. Ist das ein Laden, in dem Frauen gerne einkaufen?
Ich glaube nicht.
Also Spielwarenläden sind, ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendein Mensch gerne einkauft. Ich finde, die verbleibenden, also es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt in Essen, nee, in Duisburg ist das Rosskoten, das ist natürlich ein wunderschön gestalteter Laden, aber diese Smiths und Co., da geht ja keiner gerne hin, da rennt man rein, holt, was auf der Wunschliste stand und rennt wieder raus.
Also wer gerne reingeht, also ich schon, weil es alles so schön bunt hier ist, und wer super gerne in diesen Läden sind, Kinder. Ne, weil es einfach so der Overload an irgendwelchen Reizen, bunt, möglicherweise auch noch, es bewegt sich, ne, wenn ich irgendwelche Displays habe oder so. Du kannst ja, wenn du in so einen Spielwarenladen, also irgendwie so ein, weiß ich nicht, Toys R Us, das ist ja fast, als würdest du den Kindern sagen, wir gehen nach McDonald's. Das ist ein ähnliches Event. Ne? Und also ich hatte das auch häufiger mal tatsächlich gehört. Ich habe ja, als ich noch als Rechtsanwalt tätig bin, nämlich ja eigentlich sogar vornehmlich Familienrecht gemacht und hatte dann eben entsprechend auch relativ viele Mandanten, die dann eben am Wochenende ihr Umgangsrecht wahrnahmen mit den Kindern und die dann eben, was weiß ich, wenn die Kinder so, sag ich mal, ab von 5 bis 10 oder 5 bis 12 und dann irgendwie, wo ich dann immer sage, ja, ne, wenn sie jedes zweite Wochenende, ne, und da kriegt man schon so mit, was machen sie mit denen? Und da sind die Väter natürlich auch immer, ja, geneigt gewesen, dann irgendwie Event rauszumachen. Und ein Teil dieses Events war, neben wir essen bei McDonald's, war, wir gehen in Toys R Us. Ne? Also das fanden die Blagen gigantisch. Und das kann ich mir vorstellen. Also, ne, wie gesagt, ich bin da auch immer gerne gewesen. Und insbesondere mit 500 Euro und 2 Einkaufswagen, das ist schon toll. Also auch ich konnte mich da nicht frei machen, aber vielleicht habe ich auch ein kindliches Gemüt. Aber Maike, was wollen denn Frauen, ja, sag ich mal, um Laden gut zu finden? Wann finden Frauen Läden gut?
Das ist eine gute Frage. Mein Argument wäre bei der Abneigung gegen Spielläden auch gewesen, zumal die Reizüberflutung. In der Vorstellung ist es einfach laut, bunt, so wie du es gerade beschrieben hast. Und gleichzeitig, wenn ich dann ans Shoppen denke, sehen wir das ähnliche Szenario. Wir sehen viele bunte Farben an Oberteilen und Co., aber trotzdem ist es geordnet. Ähnlich wie beim Lebensmitteleinkauf, wir wissen, wo ist etwas zu finden. Haben wir das Obst ganz vorne, dann kommt erstmal der Frühstücksbereich und ja, ganz hinten die Kühlwaren und ähnlich dann eben auch beim Shoppen. Oft haben wir ja auch einfach ein Ziel, sodass es schnell geht. Es ist weniger dieses Gefühl von bummeln und inspirieren lassen, sondern eine Farbe, die ich weiß, die mir gut steht oder ein Schnitt, also auch wieder gelerntes Wissen, wonach ich eben gezielt Ausschau halten kann. Und wenn ich ja im Spielgeschäft bin, bringe ich vielleicht nicht die nötige Zeit, die Geduld mit. Ich muss vor Ort mir vieles durchlesen, vergleichen, überlegen. Und bin ich dann überhaupt bereit, in dem Moment eine Entscheidung zu treffen und auch das Geld dafür auszugeben? Oder sind wir eher überlegterer Natur und sagen, da brauchen wir ein bisschen mehr ja, Informationen zu und müssen die uns erst einholen, das nochmal diskutieren, wohingegen so ein Oberteil dann anders genutzt wird.
Und was ist jetzt, sag ich mal, so rein die Warenpräsentation? Was würdest du da sagen? Wo würdest du da hingehen wollen? Oder was würdest du sagen, oh, hier war aber schön?
Ich glaube, überall da, wo es übersichtlich ist, wo es leicht zu erkennen ist, vom Store-Layout, in welchem Bereich ich mich finde.
Wie steht es denn da um die, weil ich meine, es werden wahnsinnig viele Brettspiele natürlich online, aber an zweiter Stelle auch über die großen Buchhandelsketten verkauft. Und die, also wenn ich hier in Thalia reingucke, dann sehe ich da wenige Männer überhaupt, die da rumlaufen. Wie ist das denn? Da sind zum Beispiel hier in unserem immer ganz vorne so Sebastian Fitzek Spiele.
Ja.
Und da frage ich mich auch immer, wen spricht das an?
Mich. Ich glaube eher uns. Da ist es ruhiger, da komme ich mit Zeit hin. Es ist eine kleine Auswahl vielleicht schon. Es ist also auch so ein bisschen Vertrauen zu dem Unternehmen, dass die schon so eine Vorselektion durchführen.
Ich finde ja immer schade, in Deutschland gibt es wenige Buchläden, die dir einen Kaffee anbieten. Das ist in anderen Ländern deutlich zivilisierter. Wo man dann auch so ein Gefühl hat, ich will mich da gerne aufhalten. Das kenne ich also aus den USA, aber auch aus Russland, dass man, also manchmal zahlt man da irgendwie so einen symbolischen Beitrag für, aber dass man einfach auch sitzen kann und schmökern und stöbern. In Deutschland ist das alles immer sehr auf die Geschäftsbeziehung, Buchkauf beschränkt und da ist wenig Aufenthaltsqualität, ist immer so mein Eindruck.
Das ist tatsächlich auch so eine Sache und ich habe da auch ein Buch gelesen von der Eva Kreinkamp, Gender Marketing von 2007, die eben sagt, dass Frauen auch wirklich was den Ort und auch was das Verkaufspersonal angeht, sehr dezidierte Vorlieben haben. Also einmal, was du, Florian, gerade gesagt hast, ne? Ich möchte einen Ort haben, der ruhig ist. Ich möchte Sitzgelegenheiten haben, diese Sache, ich möchte einen Kaffee angeboten bekommen. Ja, das auch. Weil für mich das Einkaufen selbst einen Wert hat. Bei Männern sah es so, so meint es zumindest die Frau Kreinkamp, Männer gehen in den Laden, wissen, was sie wollen, gehen möglichst schnell zu dem Ort, wo das, was sie wollen, steht, nehmen es, gehen zur Kasse und gehen wieder. Also eine Sache, weiß ich nicht, ja, eine Aufenthaltszeit von unter 5 Minuten. Frauen wollen auch im Laden noch gucken, wollen noch vergleichen, wägen ab und wollen auch mit dem Verkaufspersonal darüber sprechen. Ne? Also Frauen wollen mehr beraten werden als Männer. Ne, wo dieser Kommunikationsaspekt mehr drin ist. Und auch da wieder so eine Sache, sag ich mal so, der normale, jetzt sag ich mal, Core-Spieleladen, ist da irgendwo so eine, ja ich sag mal, so eine Service-Haltung, kann ich Ihnen helfen, ne? Kann ich Ihnen mal was empfehlen oder so? Oder ist da eher so, eine Methode, was man anfasst, muss man kaufen?
Aber das ist ja auch eine historisch neue Geschichte, was du da beschreibst, weil also noch vor 100 Jahren war der Flaneur ein Mann. Denn die Frau wurde schief angeguckt, wenn sie flanierte. Ihr wurde unterstellt, dass sie um die Häuser schleicht, weil sie sich selbst anbietet. Deswegen, also sozusagen dieser schlendernde Mensch, der in die Schaufenster guckt, der war bis in die 1930er dann eigentlich männlich. Also das ist anscheinend eine neue Entwicklung, die du da beschreibst.
Also sagen wir mal so, ich glaube, also es ist jetzt nicht das Flanieren auf der Straße und Schaufenster gucken oder so, das will ich gar nicht mal sagen. Ich glaube tatsächlich auch, dass, sagen wir mal, die Popularität des Schaufensterguckens, das ist sowas, was tatsächlich erst so nach dem Krieg gekommen ist. Und in Deutschland auch erst so in den 60er, 70er Jahren mit dem gesteigerten Wohlstand. Da ging man dann gucken. Na, und irgendwann hat man dann gesagt, ah ja, wir können dieses Schaufenstergucken ja auch automatisieren oder beziehungsweise ihnen dabei die Not des Spazierengehens abnehmen. Und das war dann das Werbefernsehen. Aber ich meine tatsächlich den reinen Verkaufsvorgang. Also du willst etwas kaufen. Eine Frau geht hin und sagt, ich will etwas kaufen. Und ein Mann geht hin und will etwas kaufen. Und wie gesagt, nach den Studien, die da waren, ist es der Mann unter 5 Minuten, die Frau Halbstunde bis Stunde. Also eine Frau hält sich viel mehr oder viel länger am Point of Sale auf als ein Mann.
Ich glaube, da kommt es allerdings stark auf das Produkt drauf an und auf den Point of Sale. Also ob wir da über Lebensmittel reden oder Spiele und dann auch also generell auf die Branche.
Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, aber ich glaube, selbst wenn es um Lebensmittel geht, also wenn, was ich ja schon mal tue, um ihr zu helfen, ne, mit meiner Mutter einkaufen gehe. Ich finde das immer fürchterlich. Wenn ich einkaufen gehe, also jetzt sage ich mal wirklich ganz platt in Aldi, dann weiß ich die 5 Dinge, die ich im Aldi kaufe. Ich weiß, wo die stehen. Ich kriege das kalte Kotzen, wenn Aldi wieder die Idee hatte, was sie natürlich nur deswegen machen, um mich zum kalten Kotzen zu bringen. Ich weiß das. Ne, weil die mal wieder alles komplett umgeräumt haben. Damit ich wieder neu durch den Laden gehe und neue Dinge entdecke. Ich gar nicht entdecken will, weil ich weiß ja, was ich will. Und ich will nichts anderes. Ne, dann hole ich die 5 Dinge, die ich brauche, gehe zur Kasse und bin fertig. Mutter braucht viel länger. Die guckt dann noch mehr so. Oh, was man denn brauchen könnte oder so.
Ja, aber das ist ja die Frage, ist das jetzt eine Typfrage oder eine Geschlechterfrage, ne?
Also laut Kreinkamp ist das eine Geschlechterfrage.
Also laut Zeitverwendungserhebung ist natürlich ist auch so, dass Frauen mehr für den Einkauf aufwenden, weil sie eben auch den Lebensmitteleinkauf der Familie oft machen müssen. Und weil ja Frauen auch mit den Kindern die Kinderkleidung kaufen. Also sozusagen diese Arbeit des Einkaufs, die Care-Arbeit ist dann auch wieder da.
Die Care-Arbeit, ja. Ja. Ja, also das war immer ganz interessant. Also die Kreinkamp hatte da tatsächlich Studien zur reinen Anwesenheit am POS. Und beim, ich will ein Ding kaufen. Jetzt nicht so, ne, insgesamt überhaupt wie viel Einkaufszeit die Geschlechter an sich aufwenden, weil sie möglicherweise auch unterschiedliche Einkaufsverpflichtungen haben, weil die einen einfach mehr einkaufen müssen als die anderen. Ne, die anderen dafür vielleicht andere Dinge mehr machen, keine Ahnung. Aber ne, für den reinen Einkauf, Frauen bleiben länger am POS. Was natürlich interessant ist, auch vom Marketing-Gesichtspunkt, dass ich da, wenn ich sie am Point of Sale habe, dann kann ich natürlich an der Stelle auch wieder auf sie einwirken mit irgendwelchen, ja, kommunikationspolitischen Elementen. Na, also Werbung im Laden ist danach eine Sache, die vornehmlich bei Frauen funktioniert und nicht bei Männern. Oder zumindest weniger bei Männern, weil Männer das nicht wahrnehmen. Wir sind dann ja auch relativ blind, was links und rechts angeht. Na, wir gehen also, wenn wir wissen, wo sich das befindet, was wir wollen, gehen wir schnurstracks hin, gucken nicht nach links und nach rechts. Na, holen das, gehen zur Kasse, gucken nicht nach links oder nach rechts. Zahlen und sind weg. Frauen gucken mehr nach links oder nach rechts und können dann möglicherweise mehr auch von irgendwelchen im Laden, gerade jetzt sind wir im Kaufhaus, gut, das Kaufhaus ist eine aussterbende Gattung, aber in so einem großen Supermarkt, ne, weiß ich nicht, im Marktkauf oder im Kaufland oder was weiß ich nicht, können da durchaus auch von Werbung beeinflusst werden.
Ich frage mich, ob das Ganze dann auch bei Spielen funktioniert. So, 2019 hat der M ja auch so sodass eben ein expliziter Bereich beim Point of Sale eben für diese Geschlechtergruppe ja, angestrebt ist und vielleicht das ein Ziel wäre, auch mehr Kaufumsatz oder weibliche Personen in so einen Spieleladen zu locken.
Ja, wobei ich zum Beispiel auch sagen würde, ne, wie locke ich Leute in Spieleläden, das wäre zum Beispiel auch irgendwie so eine, ja, erstmal auch vielleicht auch weibliches Verkaufspersonal. Ich glaube, dass, mein gut, jetzt hier Sibi und mein Spieleladen des Vertrauens hat ja im Prinzip jetzt im Wesentlichen weibliches Verkaufspersonal. Aber wenn ich so sehe, weiß ich nicht, auch andere, jetzt so reine, wirklich explizite Brettspielläden, und die meisten sind dann ja Brettspiel- und Tabletop- und Rollenspielläden, da ist, glaube ich, das meiste Verkaufspersonal männlich und ja, vielleicht auch oftmals nicht so für Frauen ansprechend. Ja, also auch von der Kommunikation.
Aber das ist ja auch ein Henne-Ei-Problem, ne? Ich meine, du hast einen, ja, Special-Interest-Laden für ein Hobby, was männlich gesehen wird. Da ist ja die Frage, warum. Also, ich gehe auch ungern in diese Miniaturen bemallastigen Brettspielläden, weil ich da auch immer denke: Ja, gut, das ist nicht der Teil vom Hobby, der mich interessiert und das nimmt in manchen so viel Raum ein, dass ich denke, warum soll ich in den Laden gehen? Dann kaufe ich mir das Spiel online oder bei Thalia. Und ich denke, das ist so dieses so, warum soll mich das interessieren? Diese Frage wird nicht für Frauen beantwortet, ja. Ja, bei diesen Läden.
Ja gut, wobei, ne, ich finde, es ist eher dann auch so eine Frage von Ansprache. Ne? Also
ja, natürlich.
Oftmals hast du dann da auch irgendwie Leute sitzen, die jetzt ja, erstmal gut Schulungen oder so, wie spreche ich die Kunden an, gibt es da sowieso nicht. Und ja, viele von denen sind halt auch möglicherweise, es ist ähnlich wie in Comicläden, ne? Das neigt so ein bisschen ins, obwohl bei Comicläden ändert sich es heute sehr stark, was daran liegt, dass Comicläden mittlerweile auch zu 60% Mangas haben und deswegen auch relativ viele Frauen anziehen. Aber ja, das so möglicherweise auch einen sehr hohen Prozentsatz an Verkäufern, die in die Kategorie seltsam fallen.
Ist ja die Frage von Henne Ei,
ja,
ob man dann sozusagen sagt, die Brettspielläden müssen weiblicher werden oder ob man sagt, man muss Brettspiele da anbieten, wo sie den Frauen am Point of Sale begegnen. Also wenn ich gucke, was im Supermarkt an Brettspielen angeboten wird, ist das eigentlich immer nur Kinderspiel oder halt vielleicht noch so ein Mitnahmeding, dass da ein Wizard oder ein Sechs nimmt mal liegt. Aber es gibt ja Spiele in den Supermärkten oder Drogeriemärkten, aber dass da mal was angeboten wird, also vielleicht macht ein Ravensburger mal so ein Partyspiel dahin, so ein That's Not a Hat oder so, aber es ist sehr wenig. Es ist sehr wenig, was Erwachsene überhaupt interessiert.
Obwohl, weiß ich jetzt nicht, wenn ich so zum Beispiel bei Müller sehe, der ja auch...
Ja gut, Müller hat eine richtige Abteilung, das stimmt, aber ich meine jetzt so tatsächlich Rewe, okay. Edeka... DM in Hamburg-Butni, also sozusagen die Alltagsbedarfs. Ja, Müller ist echt eine Ausnahme, das stimmt. Die haben eine riesen Medienabteilung. Ja. Aber alle anderen haben dann immer so ein kleines Regälchen, wo es dann irgendwie, keine Ahnung, ach, wir fahren zu Leuten, die Kinder haben, dann nehmen wir noch ein Uno mit oder so. Ich weiß nicht, was da die Logik ist. Ich verstehe es nicht ganz, warum da nicht mehr dann auch Erwachsene angesprochen werden.
Ja, möglicherweise, weiß ich nicht. Ja, weil das dann schon wieder ins Hochpreisige geht. Und da bist du natürlich, die Leute, die in den Marktkauf kommen, gehen da nicht wegen Spielen hin. Und wenn du wegen irgendwas nicht hingehst, bist du möglicherweise nicht so bereit, auch gleich zu sagen, okay, da gebe ich jetzt 30, 40, 50 Euro für aus.
Nee, aber du kannst ja Exploding Kittens da hinlegen.
Ja. Ja, das hast du zum aber, glaube ich. Also zumindest im Marktkauf hast du gerade was so, jetzt ja, sag ich mal so im Preissegment unter 20 Euro, die bist du ganz gut aufgestellt. Du hast immer die ganzen Exits da oder auch so, ja, ein Bonanza oder ein hier Hornochsen oder was weiß ich denn nicht. Also das ist da schon. Gut, ist natürlich auch ein großer Teil dann eben Kinderspiele, ne? Irgendwie Kaka-Alarm oder sowas. Hui, da fliegt er. Das schon. Aber eben, wie gesagt, was so in diesem Mitnahmesegment ist, da sind die schon gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Also da gibt es Schlimmeres. Gut, was die haben halt vornehmlich eben die großen, Ravensburger Kosmos. Asmodee mittlerweile auch. Ich weiß gar nicht, Pegasus so sehr. Obwohl ja auch Pegasus. Das ist so. Oder was ich jetzt zum Beispiel auch dann hier bei uns im Marktkauf gesehen habe, war dieses One Night Ultimate Werewolf. Gibt's da schon auch.
Oh ja. Ich hätte noch eine Frage an Maike zum Schluss. Was wäre denn eine Alternative zu Gender Marketing? Also was müsste jetzt ein Brettspielverlag sich als Strategie überlegen, wenn er nicht sagt, ach, ich mache irgendwie ein Hello Kitty Spiel und dann mache ich wieder ein Autorennspiel für Jungs oder Kämpfen und Blut und Orks. Was wäre denn eine alternative Herangehensweise? Was sozusagen ist im Marketing denn so der aktuelle Stand, wie man herangehen sollte, um jetzt so Zielgruppen, man will ja trotzdem nicht einfach sagen, oh, das ist für alle, dann erreicht man niemanden.
Das stimmt. Aber wir hatten ja auch gerade jetzt die anderthalb Stunden darüber gesprochen, dass sich gerade im Thema Verpackung und Zielgruppenansprache widerspiegelt, diese Geschlechtertrennung und dem einfach entgegenzuwirken, sollten Spielehersteller beispielsweise auf trotzdem geschlechtsneutralere Themen, Verpackung oder auch einfach Darstellungen setzen, ne? Und da eben hervorheben, um was es in dem Spiel letztendlich geht.
Also ich targete quasi über die Spielinhalte dann. Genau. Eher, oder? Also wie ja, muss ich mir dann meine Zielgruppe, wenn ich nicht denke, ach, das ist für Frauen, das ist für Männer, dann muss ich eine andere Vorstellung entwickeln von Zielgruppe.
Woran haben sie Spaß? In welchen Situationen soll es genutzt werden? Ich muss also wirklich auf die Benefits und Add-ons meines Spiels gehen. Ja? Ist es schnell verständlich? Ist es zum Mitnehmen? Ist es im Auto? Also ist es an Familien gerichtet oder einen Freundeskreis? Also wann diese Spiele zum Einsatz kommen und wofür? Für einen lustigen Abend sollen sie trotzdem lehrreich sein? Genau.
Ja. Wir könnten dann zum Beispiel auch wieder zu den Sachen kommen, ne, wo wir in der Coverfolge drüber gesprochen haben. Abbildung von Spielenden. Ne, und dann eben Ja. Immer Pärchen.
Ja, aber das über die Aktivität zu gehen, macht ja auch Sinn, was Mike gesagt hat. Man jetzt, keine Ahnung, man könnte ja ein Spiel auch, ich sag mal, einfach für Ü60 vermarkten, wo wir schon sehen, die Spielkarten sind nicht mit, voll mit kleinem Text und trotzdem ist das Spiel anspruchsvoll. Also,
richtig.
Ne, das ist ja immer so, dass, also das müsste man dann irgendwie visuell kommunizieren.
Ja, klar. Ja,
dass es nicht für Senile ist, aber für Leute, die eben eine Lesebrille brauchen. Sowas in der Art.
Ja.
Oder eben, wie viel Zeit braucht das Spiel, was Mike gesagt hat. Ist es ein schnelles Spiel? Ist es ein, ich meine, wenn irgendwo so ein Patschehändchen auf dem Spiel drauf ist und ich weiß, es ist ein Reaktionsspiel, dann weiß ich schon mal, ich bin eher raus.
Ja, gut. Wobei du natürlich sagen musst, das ist ja schon. Also du hast ja in der Regel, also die Zeitangaben so schwachsinnig.
Na, wir sehen sie auf der Seite. Naja, wir sehen sie auf der Seite oder auch für wie viele Personen das ist, obwohl das ja auch Key Message sein kann. Und gar nicht diese prägnante, blutige, böse Maus im Vordergrund oder von den Beispielen, die du eben vorgelesen hast, muss es immer rosa sein oder blutrot und düster. Also das vermittelt mir weniger den Inhalt und das ist dann letztendlich schwierig und führt dann dazu, dass es eben doch geschlechterspezifisch gekauft, verkauft und auch wahrgenommen wird.
Ja, ja gut. Aber
ja, das stimmt. Also diese Angaben, Personenzahl und Spieldauer, da muss ich das schon in die Hand nehmen. Das ist ja nichts, was ich auch von Anfang an sehe. Das ist wirklich, da ist glaube ich noch viel Luft nach oben in der visuellen Aufmachung.
Ja, aber dann wäre es ja tatsächlich wieder die Sache, ne, was ich gerade gesagt habe. Auf das Cover, dann eben das Spiel mit Spielenden. Und dann sehe ich ja, ne, habe ich ein Cover, auf dem irgendwie, was weiß ich, 10 Leute im Kreis sitzen, dann weiß ich, ah, das ist jetzt eher so Partyspiel. Ne, habe ich auf dem Cover irgendwie ein Spiel, an dem 2 Leute irgendwie sitzen, weiß ich, ah, ist 2-Personen-Spiel. Ne, habe ich irgendwie so mit 4 Personen oder irgendwie so eine kleine Gruppe, so eine normale Brettspiel-große Gruppe, dann, oder ja, vielleicht nur 3, dann weiß ich, es ist halt eben so ein normales Spiel mit, weiß ich nicht, 3 bis 5 Personen. Und das wäre dann ja die Konsequenz.
Das wäre ein Weg, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Brettspiele für Rentner bei Amazon eingebe, dann komme ich eben bei Spielen raus, wo ich denke, ja, das ist Brettspiele für Rentner, die aber auch schon seit 50 Jahren tot sind. Ne, das ist noch völlig stecken geblieben in so einem, dann kommt da halt Kniffel. Und du denkst, okay, aber die heute 70-Jährigen, das wäre ja das, was deren Opa gespielt hat. Also da ist, glaube ich, noch viel Luft, überhaupt Zielgruppen zu entdecken.
Ja, nicht nur Zielgruppen, sondern vielleicht auch Themen. Also welche Themen sprechen denn vielleicht auch die Geschlechter an? Und dass wir da auch ein bisschen binärer werden. Also weg von diesem Beispiel Mode oder Abenteuer und hin zu universellen Themen wie eben Umweltschutz, Wissenschaft, Gemeinschaft oder eben Strategie. Und wenn diese Strategiespiele dann aber eher Geschlechter aufgemacht sind, führt das vielleicht auch dazu, dass sie eben von der großen Zielgruppe weiblich und männlich eben nicht wahrgenommen.
Ja, ich fand ja ganz spannend, auch wenn das Spiel wahrscheinlich, na, zumindest was ich gelesen habe, nicht das beste Spiel aller Zeiten ist, dass Judith Rakers, die Tagesschau-Moderatorin, hat ja ein Spiel bei Cosmos herausgebracht, was Home Farming heißt. Und das ist ganz klar, dass da eben eine thematische Anknüpfung an eben das Hobby Gemüse im Garten anbauen da ist. Das ist mal ein neuer Ansatz, zu sagen, man geht wirklich auf eine Zielgruppe, die sich eben dafür interessiert und bietet denen ein Brettspiel an. Und es ist jetzt kein Kniffel oder keine Monopoly-Variante, sondern ein eigenständiges Spiel, wo ich auch eine Anleitung lesen muss.
Wobei ich da schon wieder fast gesagt hätte, also wenn ihr mich gefragt hättet, würde ich dem ein Geschlecht zuordnen, würde ich sagen, ja, das ist ein Frauenspiel. Nee, weil überhaupt wenn nicht Home Farming. Aber was einfach daran liegt, möglicherweise, dass ich den privaten Gemüseanbau nicht mit Männern assoziieren würde. Das ist, glaube ich, auch an sich, ne, Obst ist weiblich. Gemüse auch.
Ja, vielleicht. Also, ich weiß nicht, ist auch ein Huhn in der Werbung drin. Jetzt Hühnerzucht, so eine Frauenzucht.
Also, ich würde sagen, das Huhn ist eher ein weiblich konnotiertes Tier. Ob die Hühnerzucht wird wahrscheinlich, ohne da jetzt in irgendeiner Weise Zahlenmaterial zu haben, aber würde ich sagen, also die professionelle Hühnerzucht wird wahrscheinlich eher männlich dominiert sein, aber ich glaube trotzdem, dass das Huhn, anders als der Hund, unabhängig vom Pronomen davor, aber glaube ich, dass das Huhn eher so weiblich ist. Aber, also wie gesagt, von daher würde ich sagen, Home Farming, da hätte ich gesagt, das ist eher so ein Frau. Überhaupt diese ganzen Farm-Dinger, also ich, ne, überhaupt dieses, ne, wir haben ja schon diese Mobiles gesprochen und dieses My Little Farm. Ich glaube, auch wieder ohne, dass ich da Zahlen habe, aber ich glaube, My Little Farm wird mehr von Frauen als von Männern gespielt.
Ja, ach so, um das noch abzuschließen. Es gibt wenig Zahlen zu Haustierbesitz und Geschlechtern. Die Schweiz hat als einziges Land da irgendwie sehr klare Zahlen. Generell haben mehr Frauen überhaupt Haustiere. Dann haben Frauen in Deutschland aber auch mehr Katzen, aber sie haben ja generell auch mehr Haustiere. Deswegen ist die Frage, ob es mehr Hundebesitzerinnen gibt als Hundebesitzer, nicht ganz klar zu lesen. Für die Schweiz aber ist es ganz klar, da ist tatsächlich in den letzten 5 Jahren der Katzenbesitz ins Männliche gekippt. Aber auch nur ganz zart. Also es hat, die Männer haben 2017 angefangen, die Frauen zu überholen.
Ha, Schweizer. Was Haustiere angeht, noch nie irgendwie. Gut, Berner Sennhund ist schon sehr niedlich. Berner Sennhund-Welpen sind unglaublich lieblich. Ach, ich muss mir, glaube ich, erstmal zum Einschlafen irgendwie auf YouTube Video mit Berner Sennhund-Welpen angucken. Wir alle haben unsere Fetische.
Ja, der Ziegenbesitz ist zum Beispiel mit 78% eindeutig weiblich, wenn es um Haustiere geht.
Und ich würde dagegen sagen, Rinder, Männer. Ja?
Wahrscheinlich.
Wobei wahrscheinlich jetzt irgendwie, gerade wenn wir gesagt hätten, Hühner und Rinder, als wirklich reine Nutztiere, wahrscheinlich beide tatsächlich eher von Männern im professionellen Bereich gehalten. Ich glaube, das Rind im also im Hobbybereich ist, glaube ich, vernachlässigbar. Aber ich glaube, es ist, also wenn ich wirklich darüber nachdenke, also wirklich explizit geschlechtsneutrale Themen. Und sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob man zwangsläufig Themen, gerade was du gerade gesagt hast, Maike, für den Bereich Strategiespiele, glaube ich schon, man braucht ein Thema. Und dann ist jetzt auch bis auf das Umweltthema, was, glaube ich, tatsächlich ein gutes Beispiel ist für ein sehr geschlechtsneutrales Thema, ist es echt schwierig, geschlechtsneutrale Themen zu finden. Denn wenn man irgendwie sagt, gerade jetzt, sag ich mal, beim Euro-Strategiespiel, hast du ja in der Regel irgendwas, was produziert wird oder was aufgebaut wird. Und dann ist die Frage, was wird aufgebaut und was wird produziert? Und wenn du dann wieder beim Geschlecht der Dinge bist und sagst, okay, hier werden zum Beispiel Hamburger produziert. Na, also ne, da gibt es ja hier von Lacerda, wie heißt das nochmal? Florian, hilf mir.
Ich bin bei Lacerda keine Hilfe, keine Ahnung. On Mars.
Nein, da geht es doch bekanntlich um Schokoriegel. Nein, da gibt es ja dieses, was um irgendwelche Fastfood-Ketten geht. Und da würde ich schon wieder sagen, ne, wenn der Hamburger männlich ist, dann ist Hamburger produzieren auch männlich. Also ich finde das ist eine schwierige Frage, da wirklich neutral zu sein. Oder irgendwas Neutrales. Jeans könnte man tatsächlich neutral produzieren, nach dem, was wir hier gerade bei den Umfragen mit den Dingen hatten. Was hatten wir sonst noch, was irgendwie einigermaßen ausgeglichen war? Designmöbel, geht so ein bisschen in die Richtung. Wein. Ne? Wein produzieren.
Gibt's doch hier, wie heißt das Spiel?
Ja, ich weiß es.
Das mit der Tuscany Edition, aber ich komme gerade nicht
mit. Viticulture.
Viticulture, genau.
Ja, das ist tatsächlich sehr neutral dann danach. Gut, Lampen darf man nicht herstellen, aber da wüsste ich jetzt auch nicht, Kleiderschränke auch nicht, aber ne? Schmuckherstellung gibt es ja auch eine Menge Spiele eigentlich. Oder wo es dann irgendwie um irgendwelche Juwelen geht, die dann tatsächlich eher weiblich werden. Ne? Modeherstellung haben wir auch ein paar. Also wie gesagt, ich finde es schwierig und noch schwieriger finde ich es so im Bereich, jetzt sage ich mal, Ameritrash, irgendwas, was geschlechtsneutral ist, überhaupt zu finden. Bei Ameritrash, du brauchst ein Thema, du kannst es nicht abstrakt machen und sag mir ein Ameritrash-Thema, was geschlechtsneutral ist oder was sogar weiblich ist. Das kannst du dann tatsächlich nur übers Design lösen, dass du also eben Frauen mit aufs Cover druckst.
Genau, und die Art und Weise, wie eben die Frauen mit aufs Cover oder auch die Männer eben kommen, ne? Also, dass wir eben vielleicht versuchen, eine ausgewogenere Charakterdarstellung da zu haben. Also weibliche Charaktere müssen nicht unbedingt sexualisiert werden oder männliche Figuren nicht hypermaskulin dargestellt werden.
Ja, gut, das könntest du machen. Auf der anderen Seite, wenn du das tust, hast du dann nicht möglicherweise sogar, auch wenn du dann sagst, okay, wir haben jetzt hier eine genderneutrale Geschichte, aber ist das, was du dann auf der Seite gewinnst, nicht möglicherweise kontraproduktiv?
Für diejenigen, die es nicht mehr anspricht?
Ja.
Potenziell, genau. Aber das muss man ja immer abwägen, gerade bei dieser Debatte, ob man überhaupt den Umsatzeinbruch wagen möchte und sagt, wir machen das alles genderneutral oder wir bleiben bei den zwei Richtungen.
Ja, also ne, es ist eben diese Dylan Mulvaney-Problematik, die wir jüngst bei Bud Light hatten, wo die dann gesagt haben, oh, wir probieren mal was Neues. Ne, wir versuchen mal irgendwie auch eine neue Zielgruppe anzusprechen, was dann wirklich der komplette Backlash war mit richtig derben Verlusten. Also in dem Bereich würde ich wirklich sagen, es könnte schwierig sein. Ja, wie gesagt, diese Übersexualisierung, die ist ja nun wirklich auch ein bisschen peinlich gewesen in den 80ern. Also wie gesagt, Stichwort Kettenbikini. Und das ist ja mittlerweile heute auch wirklich so ein Witz-Trope geworden. Aber ne, wenn wir das Ganze auch nicht mehr... Also, sag ich mal, wenn ich irgendwie einen Barbaren darstelle, der ist natürlich... Der hat eine gewisse Physis. Ja, weil er ja auch irgendwie ein, weiß ich nicht, eine zweihändige Axt zum Spalten von Drachenschädeln braucht. Oh, da kannst du halt irgendwie so keinen mit einer Buchhalterfigur hinstellen. Naja, schwierig insgesamt, aber sind sicherlich denkenswerte Ansätze und es ist einfach eine Sache, diese Art von Marketing, die mitgedacht werden sollte von Spieleverlagen. Und da glaube ich wirklich, sind viele Spieleverlage einfach so dieses, ja, nur unsere Spiele sind für alle. Und nein, das ist es nicht. Na, ihr müsst schon auch...
Ja, ich glaube, dass die sich schon sehr genau Gedanken machen, aber dass, wenn sie keine große Marke, also keine Lizenzspiele haben, dass sie dann natürlich auch risikoavers sind und gucken, welche Vertriebskanäle haben sie. Und wenn sie wissen, in so einen nerdigen Spieleladen gehen eh keine Frauen rein, dann ist das auch nicht, also das ist so ein bisschen auch wieder diese selbsterfüllenden Prophezeiungen. Ich glaube schon, dass sie sich viel Gedanken machen, aber eben auch wissen, wo sie eben sicher ihre Auflagen verkaufen. Und das ist eben oft, dadurch, dass es kleine Verlage sind, dann auch wirklich so eine Risikoscheu ist.
Das will ich nicht ausschließen. Aber auf der anderen Seite, du hast es ja auch bei großen Verlagen. Na? Also klar, wenn du jetzt wirklich so diesen, weiß ich nicht, wir sind ein Zwei-Mann-Verlag und die Leute, die bei uns für umsonst arbeiten, insbesondere auf der Messe, das sind nur unsere Kumpels und überhaupt, wir sind eigentlich froh, wenn wir am Spiel so viel Gewinn machen, dass wir ein Butterbrot davon kaufen können. Der Marktanteil von diesen Verlagen dürfte nicht ganz so groß sein, glaube ich. Wenn du die Verlage siehst, wie, weiß ich nicht, Ravensburger, Kosmos, Asmodee, Pegasus, die sind, glaube ich, schon so groß, dass sie eigentlich über Marketing nachdenken oder vielleicht sogar intensiver nachdenken müssten. Oder selbst ein Feuerland. Wobei Feuerland möglicherweise wirklich in so dieser Grauzone dazwischen ist, zwischen Kleinverlag und wirklich professionell aufgestellt sein. Aber trotzdem muss man sich da mal vielleicht ein bisschen, auch wenn man keine eigene Marketingabteilung hat, da muss man sich halt selbst mit Marketing beschäftigen. Ist halt schon eine wichtige Geschichte. Weil sonst passiert das, was tatsächlich ja passiert, das ist ein stagnierender Markt.
Naja, aber ich denke mal, in Ravensburger, die jetzt mit Disney Locana was gelauncht haben, die...
Ravensburger hat eine eigene Marketingabteilung. Ne?
Also
Asmodee hat auch eine eigene Marketingabteilung. Ja. Ich würde es fast sogar bei Pegasus vermuten. Kosmos hat auch sicher eine eigene Marketingabteilung. Ne? Bei Feuerland oder bei Queen Games bin ich mir da nicht so sicher.
Klar, wenn das jetzt Firmen sind, die vielleicht insgesamt nur 10 Angestellte haben, dann ist die Marketingabteilung wahrscheinlich integriert in die Geschäftsführung oder so und keine Abteilung in dem Sinne. Und da ist dann natürlich auch die Frage, weil da kommst du wirklich in Bereiche, wo das Herstellungsrisiko, irgendwie eine Zehntausender-Auflage zu machen, dann zu groß ist, um zu sagen, wir probieren jetzt mal was ganz Verrücktes und machen jetzt irgendwie ein 5-Stunden-Euro-Game, was sich an Frauen in ländlichen Gebieten zwischen 35 und 45 richtet.
Ja, wobei ich glaube, da wird es schwierig.
Ja, aber das wäre ja sozusagen so, man targetet mal so ganz andere Zielgruppen.
Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack auch soweit zu. Wir bedanken uns zuallererst bei unserer Gästin, bei der lieben Maike. Ja, schön, dass du da warst. Und wenn wir nochmal irgendwas vornehmlich Betriebswirtschaftliches haben, würde ich dich gerne wieder ansprechen. Ja, insbesondere wenn wir...
Das wäre sehr interessant bei euch.
Ja, und es liegt aber auch daran, dass wir so unglaublich nett sind.
Das stimmt.
Das wollte ich hören. Ja, insbesondere wenn wir mal irgendwas zum Thema Eye-Tracking haben, wo bei irgendwelchen Studien Leute nicht mitmachen dürfen, weil sie ein bisschen schlecht gucken können. Obwohl sie wollten. Ja, naja. Und dann bedanken wir uns natürlich bei unseren Zuhörern, wie immer, fürs Zuhören. Und wir wollen mal gucken, ob wir im Dezember noch was hinkriegen. Florian hatte so eine Idee. Müssen wir mal gucken, ob wir das umgesetzt kriegen. Ansonsten, ja, wenn ihr mit uns spielen wollt, könnt ihr das. Manchmal, man kann es zumindest mal versuchen. Vielleicht schaffe ich es übermorgen mal wieder im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf sämtlichen sozialen Medien liked und unser Lobpreis singt, wenn ihr uns Fragen stellt, entweder auf unserer Webseite oder in den sozialen Medien. Und wenn ihr uns natürlich auf dem Podcatcher eures Vertrauens oder wiederum auf unserer Seite liked oder auf den sozialen Medien und überhaupt dazu schreibt, dass wir